Der muss erst mal eine Bestellung über Amazon auslösen,
damit die das Ding bestellt. Das ist so geil.
Oh. Hilfe. Du kannst es nicht glauben, ey. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Welt da draußen, wir sind es wieder. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast, ist back mit der Dreiermannschaft heute ohne den Mo. Der ist nicht da, der hat irgendwas vor, das ist auch schon lange. Wir wissen nicht was, ominös, aber damit müsst ihr jetzt leben. Dafür habe ich mysteriös, der Mann, der das gerade verlautbart hat, habe ich mit dabei. Das ist nämlich der Sandro. Moinsen.
Hallo.
Und der Steven ist auch da wieder.
Hallo.
Oder nicht?
Nicht?
Ich habe Hallo gesagt. Ich habe Hallo gesagt. Habt ihr das nicht gehört?
Ach so, das war so gehaucht.
Kam hier nicht an. Nee, bei mir auch nicht.
Ja. Mensch, das ist ja. Wir haben schon gemerkt, heute möchte das Internet nicht so richtig mit uns spielen. Mal gucken, ob das hier noch zu weiteren Komplikationen führt. Aber wir sind kreativ. Wir können ja alle Lücken füllen.
Steven, ich möchte gern mit dir spielen. Von daher.
Und seine Lücken füllen.
Oh je, cremig.
Das kann ja sein. Aber es ist wirklich ärgerlich, wir haben das gerade schon festgestellt, bei mir spackt, seit wir uns versuchen, hier miteinander zu verbinden, das Internet rum. Den ganzen Tag habe ich hier Homeoffice gemacht, da war nix, da war Internet, aber sowas von stramm Gewehr bei Fuß. Und jetzt fängt's an. Jetzt, wo der Spaß losgehen soll, geht's Internet weg.
Immer das Gleiche. Aber es ist...
Das ist wirklich so.
Wirklich, es ist... Einfach mal weniger am Rechner hocken, ja? Das ist so sieht's nämlich mal aus. Kann ich ja ein Lied von singen jetzt hier aus... Wann war ich das letzte Mal da? Das war noch vorm Wacken auf jeden Fall. Ich habe natürlich eure ganzen Podcasts schön gehört, sehr fleißig. Auch schönen Gruß an den Basti von Nostromo-Gesprächen. Das war eine schöne Folge.
Mhm. Ja. Schön, ja.
Das hat mir gut gefallen. Wir hören und sehen, also sehen halt digital, aber wir hören uns auf jeden Fall am Ende von Alien Earth. Ich bin nämlich auch... Ich habe zumindest auch, wie soll ich das sagen, einiges an Gesprächsbedarf zur Serie bislang. Das wird sehr, sehr spannend. Hab dann immer, wenn ich von den vom Acker zurückgefahren bin, immer mir sonntags das pumpen können, was ihr da so gemacht habt. Und da bin ich jetzt einfach mal ganz frech, wisst ihr was? Und weil ich irgendwie einen Sinn von dem brauche, dass ich hier rumquassel, mache ich jetzt einfach mal ein Throwback zu Together. Ist das okay?
Ah, ja.
Also auch nicht so lang, aber das ist irgendwie interessant, was dieses Jahr so abgeht. Das Blockbuster-Kino ist so medioker, ne? Jetzt keine großen Ausreißer nach oben, würde ich sagen, aber einige nach unten. Und was ist denn im August mit den Horrorfilmen los? Also generell das ganze Horrorfilm-Game ist ja in den letzten Jahren nochmal extrem, gerade in diesem Elevated-Horror-Bereich, hat sich, ist angewachsen. Jedes Jahr kommen wahnsinnig viele Perlen in diesem Genre, in diesem teilweise Subgenres. Und jetzt hat man halt drei in einem Monat direkt hintereinander, was ich fast schon vergeudet finde. Und da diese Folge ja, das so viel kann ich, wird das Thumbnail euch schon verraten haben, Bring Her Back und Weapons, zwei mit den zwei dieser drei Horrorfilme ja schon beinhaltet heute, dachte ich, mache ich nochmal einen kurzen Spagat zurück zu Together, den habe ich nämlich auch gesehen. Und
ja, haben wir besprochen in Folge 113, Hupfdullen in knappen Bikinis.
Oh, ist das schön. Okay. Und ich will eigentlich gar nicht viel hinzufügen, außer dass ich einfach diese Situation nochmal vorheben muss. Geht diese alle drei Filme gucken, die sind es alle wert. Und Together unter anderem auch, hat mich auch begeistert. Ich war vielleicht nicht ganz so sehr begeistert wie du, Berg. Ich weiß gar nicht, wie du den bewertet hattest. Weil es gibt ein was mich an dem Film stört. Darüber will ich reden, seit ich den gesehen habe. Jetzt muss ich es loswerden. Es gibt ja einen Grund für dieses Zusammenwachsen, für diese Prämisse. Und die finde ich total dämlich. Wenn das nicht wäre, wenn das einfach so wie in einem, na, wir sind ja auch durchaus unserem Freund Cronenberg und seinem Sohnemann zugeneigt, wenn das einfach passieren würde, und du dir selber erklären müsstest, was passiert da eigentlich, wofür steht das eigentlich, würde ich den Film wäre der meisterhaft für mich. Auch diese komödiantischen Elemente, weil ich finde, er hat immer den richtigen Shift zwischen schwarzer Komödie und Body Horror. Das macht er super gut. Die Darsteller sind toll. Aber diese doofe Prämisse, das zu erklären, hat mir so ein bisschen den Film entzaubert. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das ganz hervorragend ignorieren. Mich stört es überhaupt nicht.
Ja, weil das macht natürlich dann eben A, wieder ganz viel, klar, Logikfragen, die kannst du ignorieren, alles klar. Aber dadurch wird der Film eben auch so, es könnte jedem passieren. Und das ist so ein bisschen schade. Und so ist es halt einfach ein Phänomen, was nur da, und das ist mir einfach zu entmystifizierend alles, weißt du? Und dann ist die Prämisse, was da eigentlich ist, auch noch, also so, uns ist nichts Besseres eingefallen.
Du möchtest deutlich mehr gemeinfuckt werden und möchtest mehr gefordert sein in deinem eigenen Vorstellen, was könnte sein, warum, wie, was.
Ja, genau. Dass ich gar nicht so richtig verstehe, vielleicht mit ein paar Hinweisen, warum wachsen die denn zusammen und warum ist denn dieses komische Intro und was hat es mit diesem mysteriösen Typen auf sich? Ich will es jetzt hier auch nicht verraten, weil Steven, ich höre ihn schon mit den Hufen scharren, der will nämlich genau das jetzt wahrscheinlich herausfinden, was die doofe Prämisse ist. Aber ja, das wollte ich loswerden, ansonsten brillanter Film.
Aber bei dem Film muss ich auch sagen, also es gab selten einen Film, wo ich das Ende aber so meilenweit gegen Wind vorausgerochen habe und mich so gefreut habe, weil der Payoff ist so traumhaft.
Also ich finde ja das Ende, ihr hattet letztens nochmal so schön über Konklave gesprochen mit dem Basti. Ich finde, das ist ein Konklave-Ende. Ich glaube, dass der zerstört vielen den Film auf den letzten Metern. Ich fand's auch cool, hätt's aber nicht gebraucht, muss ich ehrlich sagen.
Naja, aber das Publikum ist, glaube ich, mit dem Ende, sagen wir mal so, ein Publikum in einer Welt, welches The Substance nicht gekannt hätte, hätte wahrscheinlich mehr Kontroversen mit dem Ende gehabt. So waren Leute schon so ein bisschen in ihrer Realität rekalibriert.
In ihrer Realität rekalibriert? Lass mal so stehen, finde ich meisterhaft auf den Punkt gebracht.
Okay, schön. Ich habe auch einen kleinen Throwback mitgebracht, kurz, weil ich letzte Woche, als Basti zu Gast war, so geschwärmt habe. Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich war zwar alleine, weil ich hätte am liebsten natürlich mit Mo geschwärmt, weil der Mobland so abgefeiert hat. Und ich ja dann auch. Das habe ich letzte Woche getan. Basti war ja so ein bisschen, ach, Guy Ritchie, weiß ich nicht und so. Und ich hatte mir schon, als Mobland zu Ende ging, dachte ich mir so, naja, eigentlich hast du Bock, genau auf der Welle weiter zu schwimmen, guckst du dann noch die Gentleman-Serie. Und jetzt haben wir endlich damit angefangen und ich bin komplett begeistert. Ich bin ja sowas von on fire deswegen. Ich finde bis jetzt jede Folge 10 von 10. Das wird absolutes krasses Ding. Ich habe nur noch 2 Folgen vor mir. Ich habe jede Folge gefeiert. Ich feiere alle Figuren. Ich feiere den Style, die Musik, die Geschichte, die Figuren. Ich finde alles geil. Es ist der absolute Hammer. Das ist genau mein Ding.
Mhm. Oh, Alter, da sprudelt die Begeisterung aus Sandro heraus.
Ich wollte dir auch die Bühne lassen.
Ich muss ja erstmal gestehen, dass ich also natürlich die Serie noch nicht gesehen habe und auch den Film nie geschaut habe. Also ich habe da sozusagen doppelt nachzuholen, weil ich vermute, dass mir beides gefallen wird. Aber irgendwie ist das so einer dieser, muss ich jetzt sagen, Reihen oder wie auch immer man das nennen möchte, wo ich so dezent abgeneigt bin durch die Thematik, so ein bisschen so wie so dieses Gangster-Ding irgendwie und mit, weiß ich nicht, das ist sowas, was mich prinzipiell nicht anspricht, aber Guy Ritchie auf der anderen Seite holt mich in der Regel schon ab, deswegen bin ich da immer so hin und her gerissen, aber sowohl der Film ist ja sehr gut bei der Kritik weggekommen und auch jetzt die Serie mit einer 8,0 auf IMDb, das ist schon mehr als ordentlich. Von daher ist das, glaube ich, sowas, was ich einfach mal anfangen muss. Und dann bin ich wahrscheinlich auch drin und find's vermutlich ähnlich gut wie Berg. Also das ist so meine Einschätzung.
In der Serie ist eine der Hauptrollen Kaya Scodelario.
Ja, ich weiß. Ist alles gut.
Ja, gut, dass wir uns immer mit dem Inhalt überzeugen. Also
ja, finde ich gut. Ja.
Aber, ey, wenn also, jemand die Serie gucken muss, dann doch Steven, weil das mit dir kann man auch in Alien Romulus gehen, ohne dass du jemals Alien 1 gesehen hast. Das ist doch voll dein Terrain, ne?
Also, da bin ich praktisch Spezialist für.
Ja.
Also, bei der Serie kann man auch durchaus mal sagen, also du musst den Film überhaupt nicht gesehen haben, sondern eigentlich, du kannst den Film gucken und das, was im Film dir noch so ein bisschen, wo du dir denkst, oh, das hätte ich gerne mal ein bisschen besser erklärt, das ist die Serie.
Aber okay. Jetzt mal,
von der Story her.
Jetzt mal ganz im Ernst, Berg, Wenn, weißt du, du machst das aber auch, wie es dir gerade passt, weißt du? Wenn du Guy Ritchie-Fan bist, dann, weißt du, du nimmst dir immer nur den Honigtopf. Du musst auch mal die Scheiße fressen, weißt du? Wir haben uns hier Fountain of Youth reingedrückt und was hat der noch für eine Scheiße fabriziert? Ach hier, diesen Ungentlemanly Warfare, gut, ich glaube, den hast du auch gesehen, ne? Oder abgebrochen.
Den habe ich geguckt und zerrissen, ja.
Ja, genau. 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 Und jetzt nimmst du, pickst du dir hier wieder nur die Perlen. Ich kann dir nicht bestätigen.
Das stimmt.
Bei Mobland auch nämlich im Game und ich habe gestern die Folge mit der Beerdigung gesehen. Alter, was ist das denn für ein geiler Scheiß?
Ja, es ist wahnsinnig geil. Es macht so Spaß. Der schafft das einfach, auch dieser Style einfach. Die Figuren sind völlig Banane. Also manche Figuren, die sind so abgefuckt, irrealistisch überzeichnet, aber machen einfach eine Heidenfreude.
Ja, heute hast du es mit Realität, muss ich sagen.
Ja, nee, ist geil. Ich liebe das, auch der Style, gerade die Musik auch. Ja. Diese Kombination und auch bei der Serie siehst du es auch, die ist wahnsinnig gut ausgestattet. Die sieht super aus, die hat tolle Kameraeinstellungen und Fahrten, die hat geiles Kostümbild, super Spots. Die Serie spielt ja auf so einem britischen herrschaftlichen Landhausanwesen. Das sieht so krass aus, also ist echt wirklich gut. Ja. Bin absolut begeistert und bin auch kurz vorm Guy Ritchie Deep Dive. Also ich denke mir irgendwie fast, wenn ich das habe, dann versuche ich mal mich durch die Filmografie zu arbeiten. Weil es gibt auch so einige Sachen, die ich gar nicht gesehen habe. Also ich habe sowas wie Bube, Dame, König, Gras zum Beispiel nie gesehen.
Was? Das den ist ja ich krass. Nie gesehen. Interessant. Ja. Der ist, ich meine, gut, dass der cool ist, muss ich dir ja nicht sagen, das weißt du selber. Aber der wird dir dann halt eben auch gefallen.
Ja, da könnte ich ja unseren Kumpel Kühne anrufen. Könnte ich ja mal zu den Movie Virgins gehen damit.
Das ist dafür, das passt, ja. Aber da musst du halt dann auch wirklich, wie gesagt, durch, ne? Da musst du dir dann hier King Arthur, Legend of the Sword angucken, obwohl ich den mochte. Oder hier und den
kopierst. Den habe ich gesehen, den mochte ich auch.
Wie ist denn dieser Madonna-Film? Swept Away. Den musst du dann
irgendwas
auch.
Irgendwas mit Sand oder mit.
Scheiße, stimmt. Ja, ich muss sagen, Snatch mochte ich aber noch mehr als Bube.
Ja, auch geil. Den kenne ich, der ist cool. Da ist Brad Pitt auch so geil. Ist der da nicht Boxer bei den Zigeunern oder so?
Nee, doch. Ach so, klar, hier One Punch Mickey. Ja, genau.
Ja, genau.
Aber wenn du dann durch bist, dann nennst du ihn nur noch Geil Ritchie. Und dann passt das.
Gut, haben wir das auch. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal so zum richtigen Geschehen, zu den Sachen, die wir auch wirklich besprechen. Und fangen, bei wem fangen wir denn hier an? Wir fangen an bei...
Steven hatte noch einen literarischen Beitrag.
Steven hat noch was. Ja.
Ja, es ist die Frage. Ich mache jetzt mal diesen ganz kurzen, wie Sandro es sagte, literarischen Einwurf. Allerdings mit ganz vielen Bildchen. Und zwar habe ich jetzt über die letzten, ich würde schon sagen Monate wahrscheinlich, so 2-3 Monate, habe ich die komplette The Walking Dead Comic-Reihe gelesen. Also 32 Sammelbände, insgesamt rund 4500 Seiten waren es, glaube ich. Also absolut episch natürlich. Wer die Serie kennt, weiß so im Grunde so ein bisschen, was da so storytechnisch alles vorkommt. Wobei man sagen muss, ich habe ja irgendwann so in der Mitte von Negan habe ich bei der TV-Serie aufgehört. Bis dahin habe ich es halt mitgeschaut und selbst bis dahin hat man sich schon viele Freiheiten genommen und da sind andere Leute zusammengekommen, andere sind gestorben, die im Comic viel länger leben und so weiter. Also man hat schon viel durchgetauscht und ich muss sagen, dass damals als Negan in der Serie auftrat, da dachte ich, das ist schon ein geiler Charakter und irgendwie fand ich den cool, aber so storytechnisch hat mich das dann irgendwann trotzdem verloren gehabt und ich habe im Comic dann sehr drauf hingefiebert, dass Negan halt auftritt. Und ich muss sagen, ich finde ihn im Comic noch mal besser als in der Serie. Also absolut genial, wie der so als Charakter gezeichnet ist. Nur was man dann so hinten raus mit ihm macht, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das halt gut finde oder nicht. Es ist auf jeden Fall sowas, was man, glaube ich, nicht vorhersehen kann, wie sich das mit ihm und Rick im Comic entwickelt. In der Serie weiß ich es ja, wie gesagt, nicht so ganz genau. Aber das ist auf jeden Fall für mich insgesamt das Highlight gewesen. Hinten raus hat die Serie dann für mich schon ein bisschen abgenommen. Und ich fand dann, auch gerade weil man in diesem Negan-Arc so viel Spannung und so viel Geiles Zwischenmenschliches hatte, das hat hinten raus dann so ein bisschen gefehlt. Also da geht's dann auch um das Commonwealth. Also Berg hat mir erzählt, das gab's in der Serie auch. Das ist dann hier auch der letzte Story-Arc, der mit dabei ist. Und dann war ich natürlich sehr, sehr gespannt auf das Ende der Serie, weil gerade nach so einer langen Zeit und so einer Verbindung, die man zu all den Charakteren aufbaut, da ist es ja wirklich wichtig, wie dann auch die Serie abgeschlossen wird. Und ich finde, das macht der Comic wirklich gut, wobei ich das auch erstmal sacken lassen musste, weil es ist ein Flash-Forward, so viel kann ich mal spoilern. Also das ist was ich in der Regel nicht gut finde, aber hier ergibt es halt absolut Sinn und auch so, wie es gelöst wurde, muss ich sagen, dass das absolut rund ist und ich konnte die Serie wirklich mit einem weinenden und einem lachenden Auge beenden und hatte sehr, sehr viel Spaß dabei und kann es halt wirklich jedem empfehlen, der mit etwas komplexeren Zombie-Stories halt irgendwas anfangen kann. Ich meine, man ist ja um The Walking Dead in den letzten 10, 15 Jahren praktisch nicht drumherum gekommen. Und wer da noch nicht in den Comic reingeschaut hat, macht das. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Guter Comic. The Walking Dead, Robert Kirkman. Jawohl.
Wie viele Bände sind denn das eigentlich dann insgesamt?
23, hat er gesagt.
32.
So. 32?
Okay. Dann hab ich nicht aufgepasst und Berg falsch aufgepasst. So, dass ich nochmal gefragt habe.
Und ich glaube, er hat sich versprochen. Wir können zurückspulen.
Ja, zurück. Nein, hör auf gar keinen Fall. Meine Zeugen. Nein, ich habe mich nicht versprochen.
Ja,
auf
nur gar drei Fall. Bände. Das ist ja kein Problem.
also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja, also ich habe nicht mehr so viele Comics in physischer Form zu Hause. Und die Serie habe ich mir mal bei Humble, beim Humble Bundle geschossen. Ja, also ich habe die digital gelesen und auf einem iPad Pro funktioniert das echt gut, weil das praktisch Comic-Format hat und man da wirklich sehr komfortabel halt lesen kann. Also früher, vor ein paar Jahren, wo man noch auf kleineren Tablets dann irgendwie so immer so hin und her scrollen musste und so, das war schon ein bisschen nervig, um das einigermaßen vernünftig zu machen, aber so funktioniert das ganz gut. Ich weiß, Puristen sehen das völlig anders. Ich weiß, dass Sandro ja auch so jemand ist, der lieber den Comic in der Hand hat. Aber man muss dann halt auch sagen, beim Humble Bundle habe ich jetzt, glaube ich, 20 Euro oder so, ne, für die komplette Serie bezahlt. Das ist natürlich absolut nicht machbar in physischer Form.
Nee, das ist schwierig.
Ja. Interessant. Ich bin mir sehr unschlüssig. Bin da sehr hin und her gerissen, weil ich, Berg, du hattest ja auch vor einer Weile nochmal über das Ende von The Walking Dead, beziehungsweise The One to Live, ne, gesprochen.
Genau, ja.
Hast du vielleicht den Episodennamen für mich?
Sicherlich, muss ich bloß nachgucken.
Oder? Ja, guck mal nach. Auf jeden Fall, da habe ich auch gedacht, ach ja komm, wenn es dann noch ein persönliches Ende gibt, vielleicht ziehe ich mal durch, weil ich habe ja schon über die Hälfte der Serie geschaut, könnte mir ein Recap angucken und eigentlich bei Negan wieder einsteigen, weil bis dahin fand ich es ja eigentlich auch ziemlich cool und ich bin sehr hin und her gerissen, ob ich das vielleicht irgendwann mal noch nachhole als Mammutprojekt.
Ja, ich habe auf jeden Fall in Folge Nummer 108 noch nonstop Nuscheln darüber gesprochen.
Ah ja, schön.
Also ich habe jetzt auch fast schon wieder Lust bekommen, mit der Serie auch nochmal zu starten, natürlich durch den Comic.
Ja, am Anfang war die ja halt auch noch gut, ne? Ich glaube, es ist nochmal eine Überwindung, wenn du jetzt die erste Staffel siehst, weil das ist ja schon ein harter Anfang 2000er-Vibe oder Ende 2000er-Jahre, Nullerjahre-Vibe. Aber ich denke, wenn man da durchgekommen ist, die zweite Staffel, die fanden ja viele somit als die beste, die mochte ich ja auch ganz gerne.
Ja, ich liebe die auch.
Ja, die hatte auch eine der besten Storylines halt einfach mit
Rick John Bernthal, und, oder?
Genau, mit John Bernthal, der
Shane.
Shane, ja, genau. Das ist schon eine geile Storyline, also hat Spaß gemacht.
Ja, also ich könnte jetzt sicherlich einfach sagen, es ging gerade um Zombies und so wie mein HSV in den letzten 7 Jahren gespielt hat, waren die auch fast Zombie-like. Und das ist der Moment, in dem Berg und Sandro sich schlafen legen und nicht mehr zuhören, weil sie es überhaupt nicht interessiert.
Ich mach mir mal eine Stunde, bis gleich.
Genau. Ich habe mir natürlich praktisch direkt nach Erscheinen die Doku zum Aufstieg des HSV reingezogen zu schauen in der ZDF-Mediathek. Always Hamburg heißt das Ganze, sind 6 Folgen. Und klar, als HSV-Fan ist man sowieso dabei. Da brauche ich niemanden anstacheln. Aber ich denke, jeder Fußballfan hat da auch sehr viel Spaß dran, weil es halt einfach geile Einblicke sind, die man sonst so nicht bekommt. Also selbst wenn es auch zum Beispiel um sowas geht wie Trainerdiskussionen und Co., ist halt das Kamerateam dabei. Die haben 1000 Stunden Material aufgenommen. Das ist schon echt ziemlich krass. Und haben da draus 6 sehr kurzweilige Folgen geformt, wo man dann so ein 2-Jahres-Überblick, also die letzten 2 Jahre in der zweiten Liga abgebildet bekommt mit allem, was dazugehört. Und ich habe es natürlich geliebt und wurde halt einfach noch mal, hatte noch mal diesen Throwback auch dann zum Aufstieg, hatte dann noch mal Gänsehaut. Und man muss ja auch sagen, das war generell, also im Grunde genommen ja fast schon eine kitschige Hollywood-Story, dass es dann nach 7 Jahren endlich geklappt hat und gleichzeitig ist auch noch die Frauenmannschaft des HSV einen Tag später aufgestiegen. Gab es, glaube ich, auch noch nie, dass zwei Mannschaften halt gleichzeitig eines Vereins in die erste Liga aufsteigen. Also rundum gelungen für Fußballfans, ein Must-Ding, sich das anzuschauen. Mega. Always Hamburg.
Yes.
Yeah,
always Hamburg.
Ging doch so, ne?
Ja. Das ist die seit Jahren die Tormelodie beim HSV, wenn ein Tor fällt.
Ach, wirklich?
Es ist tatsächlich so, ja.
Ich weiß es nicht. Du kannst mir alles erzählen, wirklich.
Nee, es ist wirklich so.
Das stimmt.
Das ist von dem Song Always Hardcore, das haben sie dann einfach nur mit Always Hamburg sozusagen umgedichtet und das kommt dann immer, wenn Hamburg ein Tor geschossen hat.
Jetzt habt ihr gemerkt, dass ich eigentlich wirklich Fußball interessiert bin und immer nur so tue.
Ja, du wusstest das schon, Michael.
Ja.
Nee, deine wahre Leidenschaft sind die großen deutschen Filme, Sandro. Die großen, die auch wirklich mal innovativ für deutsche Verhältnisse daherkommen und auch mal sich sagen, komm, wir drehen in IMAX, weil wir so geil sind. Und Sandro war dabei.
Ja. Ja, also deutsche Komödien, also wenn es ein Genre gibt, über was ich hier gern erzähle, wo ich wirklich vom Fach bin, ne, würde ich sagen, dann wirklich das. Letztens erst wieder Fuck You Goethe-Marathon gemacht, war ein Traum. Ich habe das Kanu des Manitou geschaut.
Hm.
Ja, wow.
Ja,
wow,
okay. Sieben bitte hier einen Grillenzirpen.
Ja, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall. Aber bevor du mit dem Film anfängst, ist es ja viel wichtiger, wie wird es denn eigentlich richtig betont? Das Kanu des Manitou?
Jetzt hast du schon einen der unglaublichen Gags dieses Films entlarvt. Das musst du selbst rausfinden. Ich werde das jetzt einfach jedes Mal anders betonen. Im Kanu des Manitou gibt es was. Also erstmal. Ich war nicht ganz freiwillig.
Sandro, müssen wir medizinische Hilfe suchen? Kriegst du einen Schlaganfall gerade? Oder was ist da los?
Einen Witz machen das. Egal. Wie heißt denn der nächste Teil? Das Tattoo des Manitou? Ich überlege gerade schon, was könnte denn noch? Was würde sich denn reimen? Ihr könnt ja mal was reindroppen.
Nanu, wo ist Manitou?
Ja, deswegen meinte ich ja gerade. Ja, das Kanu des Manitou. Also, ich habe mir auch jetzt nochmal das Schuh des Manitou mit meiner reizenden Sofa-Begleitung vorbereitend angeschaut, um einfach zu sehen, ist der wirklich so schlimm? Also ich meine, man kann ja wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, auch wenn wir mittlerweile natürlich eine Abneigung aus gewissen Qualitätsgründen, ja nicht mal wegen, weil wir es dem deutschen Kino nicht gönnen, aber einfach, ja gerade der deutschen Komödie, nicht mal dem Drama unbedingt, aber der deutschen Komödie durchaus skeptisch gegenüberstehen, seit wir uns mit dem Thema Film und Fernsehen ein bisschen eingängiger beschäftigen und uns immer dann über solche Beiträge wie Berlin Alexanderplatz oder Dark oder irgendwann irgendwas Künstlerisches um die Ecke kommt, dann ja wirklich auch, das ist rar gesät, aber es gibt sie und wir versuchen sie ja auch, gerade Mo durchaus Verfechter des deutschen Films mit Qualitätsanspruch, ja immer wieder was mitzubringen, auch um das hervorzuheben. Es gibt sie dann doch. Ob das Kanu des Manitou damit reinzählt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber den Schuh des Manitou, den haben halt in unserer Generation trotzdem alle gefeiert, oder? Also, oder fandet ihr den damals kacke?
Nee, den mochte ich damals, ja. Nee,
also hab den auch total geliebt. Also ich fand den super. Ich finde den auch mit Abstrichen immer noch eigentlich ganz, immer noch gelungen. Natürlich ein bisschen altbacken, ein bisschen in die Jahre gekommen. Und es gab ja schon damals den riesen Aufschrei zum Beispiel von Pierre Brice, der sich darüber aufgeregt hat, wie da Winnetou als Schwuler und so dargestellt wird und generell die Gags, die gemacht wurden und bla bla bla.
Ja. Aber das ist ja auch, glaube ich, ein generelles Problem bei Komödien. Also Komödien sind ja noch mehr als jedes andere Filmgenre an den derzeitigen Zeitgeist, wo sie rauskommen, gekoppelt.
Ja, genau. Also ich glaube, Tropic Thunder könntest du heute so auch nicht mehr bringen. Also
Gutes Beispiel. Ja, weil ihr auch letzte Woche über Nackte Kanone gesprochen habt. Es gibt ja dann doch Komödie. Also die Nackte Kanone würde ich schon als durchaus zeitlos von den Gags zumindest bezeichnen. Klar, immer wenn es sich auf die reale Welt bezieht, spätestens dann weißt du, auf was da referenziert wird. Aber die sind das relativ gut umgangen. Und nun ist der Schuh des Manitou ja nun auch kein Film, der irgendwas geschichtlich korrekt aufbereitet hat, sondern der hat ja im Prinzip schon eine, also die Winnetou-Filme waren ja schon also eine Hundepiepelung und wie kann man sagen, eine Vernotwurstelung der eigentlichen Geschichte. Und daraus eine Parodie zu machen, finde ich persönlich oder fand ich damals schon per se eigentlich witzig. Also es nimmt ja schon etwas aufs Korn, was es schon aufs Korn nimmt. Versteht ihr, was ich meine? Und das Gleiche ist ja, das war ja dann bei Traumschiff Surprise, den ich persönlich damals auch viel lustiger fand, weil ich war ja einfach auch Star Wars Fan und das war ja, naja, Jens Maul und sowas, ne, das war einfach cool damals, fand ich halt super lustig. Und das war ja wirklich ein Spoof-Movie. Klar, Schule des Manitou in Abzügen auch, aber der hat ja wirklich Filmszenen tatsächlich persifliert. Der hat ja sogar das fünfte Element hier damals im Prinzip aufs Korn genommen und so eine, und auch natürlich Star Trek, was ja offensichtlich ist. Also viele Sachen, die man eben als, wo man als Fan des Source Materials das ja umso lustiger findet. Und ich finde, das hat der Schuh des Manitou gar nicht so krass gemacht. Also er hat das einfach so als Grundessenz genommen, um da die Geschichte zu erzählen. Hat natürlich auch einfach, ne, wie du schon sagtest, hier Winnetouch, dieses Bild, wie gerade der 2000er, wie ein schwuler Mensch sich gibt, halt sehr, sehr geprägt. Natürlich auch zum Negativen. Wehgetan hat das, also ich habe niemanden kennengelernt, dem das wehgetan hat, aber ich will mich auch nicht darüber erheben können. Dafür bin ich zu alt und zu weiß, um irgendwie was sagen zu können, ob der Film jetzt nun gut oder schlecht gealtert ist. Ich persönlich habe beim Rewatch gemerkt, dass ich lange nicht mehr so gelacht habe, wie ich das wahrscheinlich früher gemacht habe. Ne, da habe ich aber auch drüber gelacht, wenn da jemand gesagt hat, John hat sich mein Bleistift in den Allerwertesten gesteckt. Ich war halt ein Teenager. So, deswegen relativ skeptisch, muss man ja trotzdem sagen, bin ja nicht nur ich, sondern die ganze Welt jetzt auf diesen neuen Film drauf zugegangen. Weil es könnte ja in zwei Richtungen gehen. Also entweder der haut jetzt so komplett auf diese Woke-Bubble drauf, ne, und zahlt dann so ein bisschen drauf ein, auf dieses, ne, auf die Lage, die sich so draußen in Kommentarspalten und Co. gesellschaftlicher Natur in Social Media auch so niederschlagen, um diesen Affen halt Zucker zu geben. Und davor hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass der so ein bisschen Altherren-Boomer-Humor wird. Oder der ist im Prinzip nur eine große Rechtfertigung, dass der Schuh des Manitou eigentlich gar nicht so böse gemeint war und wir entschuldigen uns bei allen Native Americans und so weiter und so fort und entschuldigen uns bei allen Homosexuellen und entschuldigen uns bei allen Minorities da draußen. Buddy hat es gar nicht so gemeint. Und tatsächlich muss man einfach sagen, der Film ist nichts von beiden. Und das ist gut so. Also der Film ist einfach leidlich lustig. Der hat wirklich viele Szenen gehabt, wo ich nicht lautstark lachen musste, aber echt geschmunzelt habe. Und das Schöne ist halt, dass er einfach, der zahlt so ein bisschen auf beides ein. Also der haut in beide Richtungen, ohne jetzt aber zu krass zu sein. Er ist nicht derb, also er macht keine 180-Grad-Wende. Aber es geht natürlich schon auch so ein bisschen darum, aber Hachi sagt am Anfang schon, ich möchte nicht Indianer genannt werden. Und dann hat man erstmal eine Assoziation damit, ne, weil wir alle haben unsere Väter vielleicht schon mal berichtigen müssen, etwas anders zu sagen, weil das nicht mehr dem Zeitgeist entspricht oder so. Schönen Gruß da draußen an meinen Papa, der hört das. Und was auch immer so. Aber genau das ist es dann am Ende des Tages gar nicht. Es geht eigentlich um was ganz anderes. Das finde ich eigentlich ganz charmant auch im Drehbuch verarbeitet. Worum es eigentlich geht, ist vollkommen Wurst, weil am Ende ist es der gleiche Film, bloß diesmal müssen sie halt ein Boot finden, ein Kanu. Und ansonsten, ich habe viele Gags gar nicht verstanden. Ne? Da werdet ihr wahrscheinlich mehr abgeholt als ich, weil da gibt's ja diesen, ich hab mir extra Wikipedia aufgemacht, Merlin Sandmeier. Ich habe das doch gar nicht gesehen, hier Discounter. Ihr hättet euch wahrscheinlich in die Ecke geschmissen, weil ich mir hab sagen lassen, er spielt einfach nur seine Rolle in diesem Film. Und ich fand ihn halt lustig, aber Wer ist das? Wer ist der Typ? So,
Jonas. Ne? Jonas. Ja. Jonas Ladendetektiv.
Ja.
Geiler Typ.
Und er ist halt hier Statist. Und das sagt er halt sehr oft. Und ja, es gibt dann so geile Running Gags. Und das muss man wirklich dem Film lassen. Die hauen auch rein. Also die sind so auf dem Niveau mit dem Kaffee bei Nackte Kanone. Zum Beispiel spielt hier Friedrich Mücke, ein Sheriff. Und sein Deputy, also der hat eine Augenklappe und er, sein Deputy, auch eine von den vielen Rollen, die Rick Cavanian hier spielt, Deputy Redford, den ich sehr lustig fand, der steht immer auf der falschen Seite. Also er zeigt, das ist mein Deputy Redford und der, dann sagt er immer, ich stehe hier, Boss. Also auf der anderen Seite, weil er nicht sieht. Das klingt jetzt überhaupt nicht lustig, aber das ist so konsequent durchgezogen und das hatte auch diesen Spoof-Humor, weil das nicht weiter kommentiert wird. Das ist einfach so. Und das ist doof, aber es gibt keine Person, die dann sagt, aha, das ist lustig, was dem dann wieder den Humor nimmt. Ja, und insgesamt, ich fand tatsächlich, Rick Cavanian war auch schon der Scene-Stealer, so von den Hauptfiguren auf jeden Fall. Du hast dann hier, ach, keine Ahnung, wie die alle heißen, irgendwelche deutschen Schauspieler. Plötzlich kommt auf jeden Fall die Tochter von Ranger mit rein Es spielt seine Rolle. Ich glaube, es spielt einfach keine Rolle. Ich hab gelacht. Ich fand den nett und ich fand den charmant. Und ich muss sagen, Respekt. Bully kann Filme inszenieren. Mir ist beim Shoot des Manitou Rewatch aufgefallen, dass der könnte von heute sein. Das ist mir natürlich damals nicht so vage, so bewusst gewesen. Aber auch jetzt muss ich sagen, der sieht für das, was viele produzieren da draußen, echt gut aus. Und man sieht auch, dass der Filmfan ist. Es gibt Referenzen an Fluch der Karibik. Du hast viele Indiana Jones 3 Momente, wo ich sage, das ist schon fast dreist, aber lustig. Und im Prinzip ist es das Finale von Mission Impossible 7, den Berger jetzt auch gesehen hat, mit dem Zug. Also wirklich 1:1 gar von der Einstellung, was ich super funny fand. Also siehst halt einfach, der Typ mag und liebt Filme und hat auch Geld bekommen, das cool auf die Leinwand zu bringen. Der ist nicht in IMAX gedreht, wie du eingangs gesagt hast. Der ist nur, glaube ich, für IMAX aufbereitet. Ich habe ihn nicht im IMAX gesehen. Yeah. Aber anyway, die Bilder sind echt gut. Also von daher kann man sich den gut im Kino angucken. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich hatte aber auch gar keine Erwartungen. Ich glaube, das wird ein Hit. Und das darf er auch werden.
Ja, warum nicht? Guck mal an. Steven rennt ins Kino sofort. Weiß ich doch. Der ist doch so gerne im Kino, schmatzende Menschen um ihn rum. Und dann noch so Alter. Eine gute Review jetzt von dir. Der ist dabei.
Ey. Wenn wir nachher bei Weapons sind, da werde ich nochmal zu der Thematik was sagen. Aber jetzt mal ganz kurz zum Kanu des Manitou. Also ich werde den natürlich nicht im Kino gucken. Kanu. Nö. Ich muss sagen, auch ich habe im Grunde genommen habe ich nur Gutes über den Film gehört. Also dass der besser sei, als man es bei so einer Fortsetzung nach so langer Zeit in dem Genre erwarten konnte. Du hast jetzt positiv darüber gesprochen, aber der lässt mich trotzdem zumindest so kalt, dass ich den nicht im Kino schaue. Ich werde den irgendwann schauen, wenn ich den irgendwo gucken kann. Und dann werde ich den sicherlich auch was abgewinnen können und auch hier und da lachen. Aber mehr Herz oder was auch immer will ich in die Richtung irgendwie nicht einbringen. Ich fühle das nicht. Da gibt es so viele andere schöne Sachen, die ich gucken möchte. Nee?
Ja, dann eben nicht, ey. Aber ich muss auch sagen, das klang jetzt so gut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man den gesehen haben muss. Also das ist nicht zum Wegschmeißen, das ist kein Meisterwerk. Aber wie gesagt, für das Fettnäpfchen, was der Film hätte nehmen können, Respekt, hat er alles gut umschifft. Und am Ende ist es einfach nur
mit dem Kanu?
Ja,
mit dem Kanu.
Umschifft.
Ein Kanu.
Ja, am Ende muss man halt sagen, ich glaube, es ist echt schwer gewesen, diesen Film zu machen. Das wollte ich gerade noch sagen. Also, ne, da den richtigen Spagat zu machen zwischen dieser Nostalgie, die man eigentlich nicht mehr machen darf, und dann aber trotzdem irgendwie die gleichen Leute anzusprechen, ohne anzuecken. Vielleicht eckt er ja noch an, wir werden es ja beobachten, aber ich glaube, der hat es relativ gut
gemacht. Naja. Nee, das ist für mich auch so ein regnerischer Sonntagnachmittag im Streamer irgendwo. Da sehe ich mich. Wo ich euch alle eigentlich gerne sehen würde, denn ich kann es absolut uneingeschränkt empfehlen. Und das hat nämlich auch der Mo gemacht. Der hat bei uns in die Podcast-Gruppe reingeschrieben. Hier auf Prime ist jetzt übrigens Inimini. Noch nie von gehört. Aber er meinte, ja, guck das. Und ich habe es geguckt. Und es ist einfach ein super unterhaltsamer Film. Ist ein bisschen wie die Haste-Thriller-Variante. Die weibliche Haste-Thriller-Variante von Baby Driver. Im Grunde sehr ähnlich. Es hat einfach viel, viel Style. Ist cool gedreht, hat sympathische Figuren und macht einfach Spaß und ist sehr rasant. In Inimini geht es um Edith Meany, gespielt von Samara Weaving. Eine junge Frau, die, sag ich mal, in ihrer Jugend ein bisschen falsch abgebogen ist. Das sieht man auch am Anfang in so einer kleinen Rückblende. Da gibt es so eine Szene, ihr Vater und ihre, ich glaube, Stiefmutter oder irgendwie, die haben sich halt hemmungslos immer betrunken und da können sie eben nicht mehr fahren. Mitten in der Nacht rufen die ihre 13-jährige Tochter an, die bitte mal abholen soll. Und dann kommt die halt in diese Kneipe, sammelt ihre besoffenen Eltern auf, setzt die ins Auto und fährt die nach Hause. Und dann kommen sie in eine Polizeikontrolle. Und während der Polizist halt noch zum Auto läuft, sagt der Vater, pass auf, du musst jetzt losfahren, weil deine Mutter hat irgendwie ein halbes Kilo Koks in der Tasche und wenn sie jetzt erwischt wird, dann wandern wir in den Bau und du ins Waisenhaus. Und wir wissen nicht, wir sehen es nicht, aber wir wissen, sie hat aufs Gas getreten und ist seitdem nicht mehr von der schiefen Bahn runtergekommen. Und dann gibt's eben diesen Flash-Forward, jetzt ist sie erwachsen, eine junge Erwachsene und versucht ihr Leben so ein bisschen auf die Kette zu kriegen und sie hat eben in der Vergangenheit viel im kriminellen Bereich gemacht als Fluchtwagenfahrerin. Die hat's also drauf am Gaspedal und wir kommen in eine Situation, wo sie erfährt, dass sie schwanger ist und ihr Ex-Freund ist auch eben jemand, den wir aus dieser kriminellen Vergangenheit kennen und sie hat eigentlich mit ihm nichts mehr zu tun, weil sie will eben schon jetzt, ja, sie geht zum College, sie will einen Abschluss haben und sie will irgendwie weg von all dem, aber will natürlich ihm trotzdem sagen, dass sie schwanger ist und als sie da hinkommt, gerät sie halt in massive Schwierigkeiten, weil der irgendwo was geklaut hat und dann sind irgendwelche Gangsterbanden hinter ihm her. Und dann entspinnt sich so diese Story, dass sie widerwillens in diese Geschichte da reinrutscht. Ihr Ex-Freund gespielt von Carl Glassman, auch richtig cool, den kennen wir aus The Bike Riders, richtig cooler Typ. In diesem Film völlig verpeilt, komplett verbimmelt, die Hälfte der Zeit immer auf Drogen. Und ist aber einfach ein guter Kerl und sie sieht das eben noch und deswegen hilft sie ihm. Und die stehen halt in der Kreide bei einem Gangsterboss, gespielt von Andy Garcia. Den sieht man auch ganz gerne in so einer Rolle mal. Und der hat halt so ein Ding am Laufen bei einem Pokerturnier in, ich glaube in Las Vegas, sollen die halt die Gewinnsumme klauen. Weil die Gewinnsumme wird, während das Finale gespielt wird, dann in ein Auto geladen und dieses Auto soll sie klauen und mit ihren Skills halt damit davonfahren. Und das ist so als ziemlich rasanter Haste-Movie aufgezogen und macht einfach Spaß, von vorne bis hinten, weil es geil gedreht ist, sieht cool aus. Samara Weaving ist einfach super, die mag ich total gerne, die mochte ich schon in Ready or Not und auch wie in diesem Film hat sie auch bei Inimini einige Szenen, wo sie Blut im Gesicht hat. Also das steht der Frau verdammt gut. Es ist einfach ein großer Spaß. Der geht nicht zu lange, der geht hier knackige 96 Minuten, das ist vollkommen in Ordnung. Der ist, wie gesagt, schnell, bunt, laut und macht einfach Bock.
Das klingt geil, muss ich sagen.
Ja.
Ja, gibt es einen Grund, warum der Film so heißt? Oder würde das spoilern?
Das ist ein Wortspiel aus, weil sie heißt Edith Meany, mit zwei E eigentlich, aber weil sie so eine rücksichtslose Frau ist, ist sie mean, also bösartig. Und Ini ist halt ihr Spitzname und das beides zusammen ergibt ja diesen Abzählreihen, Ini, Mini, Meini, Mu. Deswegen ist das halt ihr Spitzname, Ini, Mini.
Okay, ja.
Also ich bin auf jeden Fall auch nicht abgeneigt. Ich hatte den Trailer schon vor einiger Zeit gesehen und hatte exakt die gleiche Vorstellung oder Assoziation, wie du sie jetzt auch bestätigt hast mit Baby Driver, weil... Ja. Der Trailer sah exakt nach dem aus. Ich war dann so ein bisschen, wurde so ein bisschen abgeturnt, als ich dann gesehen habe, dass die Kritiken nicht so gut sind. Natürlich, man muss sich immer irgendwie selbst überzeugen. Ich finde es jetzt erstmal gut, dass du den auf jeden Fall gut fandest. Das gibt mir dann schon wieder ein bisschen mehr Mut, den vielleicht dann doch vorzuziehen und mal reinzuschauen. Und klingt ja nach einer kurzweiligen Sache.
Ja, ich glaube, ich habe 8,5 vergeben.
Ach, das ist schon ordentlich.
Oi. Sehr kurzweilig.
Das hätte ich fast auch beim nächsten Film, den wir hier besprechen.
Definitiv. Definitiv. Highlight der Folge. Ich freue mich schon, seit ich den geguckt habe, freue ich mich auf diesen Moment, Sandro. Wirklich. Ich hab davon geträumt.
Nee, eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid. So wie du immer, weißt du, mit dem Kopf voraus in irgendwelche Trash-Granaten reinspringst, hast du das gar nicht anders verdient. Wir haben nämlich War of the Worlds geguckt Und zwar von 2025, Motherfucker, mit Ice Cube.
Mit Ice Cube. Also, der ist einfach aufgetaucht auf Prime, ja. Auf einmal war der da. Ich dachte so, hä? So, vor allem so Krieg der Welten. Das ist ja sowas. Wir sind mit dem Steven Spielberg-Film ja so ein Stück weit aufgewachsen. War zumindest so mein erster richtiger Kontakt mit dieser ganzen Welt, weil, also, das wurde ja schon zigmal verfilmt, das war mir auch gar nicht so bewusst. Das ist ja vielleicht eine der am meist verfilmtesten Geschichten ever. Also gibt's zig Verfilmungen und zig Serien zu. Total abgefahren. Und dann ist auf einmal diese komische Ice Cube-Version da, wo ich dann so dachte, okay, jetzt ist auf einmal ein Krieg der Welten-Film da und keiner hat vorher drüber gesprochen. Dann habe ich da so ein bisschen den Trailer gesehen und dachte so, hä, okay, ist das die ganze Zeit so? Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, ja, der ganze Film wird halt so dargestellt, dass du im Grunde genommen eigentlich nur Ice Cube in seinem Büro sitzen siehst und dann immer irgendwelche Facebook-Nachrichten-Chats, irgendwelche Fenster im PC, die angeklickt werden und draufgezoomt werden. Und so wird die Geschichte erzählt. Und das wirkt schon extrem low-budget. Und als ich dann aber das Budget für den Film ergoogelt habe, nachdem ich den geschaut hatte, da sind mir wirklich die Eier aus dem Sack gefallen. Weißt du, wie viel dieser Schrott gekostet hat?
Nee, erzähl mal.
Nee, schätz mal. Hau mal eine Zahl raus. Was glaubst du, wie viel hat dieser Film gekostet?
Weiß ich. Also wenn du das jetzt so sagst, sage ich jetzt einfach mal 20 Millionen.
ich glaube das auch immer noch nicht.
Reichen.
Also irgendjemand da draußen, es reicht Masse nicht. Und ich möchte bitte, dass irgendjemand da draußen diese Zahl überprüft und uns eine Nachricht schreibt, dass wir falsch liegen. Dieser Schrott hat 65 Millionen US-Dollar gekostet.
Ach, hör mir auf.
Ich frag mich, wo ist dieses Geld? Das kann nur, weiß ich nicht, für Eva Longoria vielleicht? So das halbe Budget, dass sie die irgendwie in den Film gekriegt haben, wo ich mich auch gewundert habe, warum macht die denn mit?
Vielleicht wurde der dann verkauft. Also ich weiß es nicht. Also das Ding wurde ja 2020, glaube ich, gedreht schon in der Pandemie. Und die Idee war dann halt, diese vorherrschende Situation als Desktop-Thriller, die waren ja damals so, da gab es ja so Host und Searching und so, die waren ja wirklich, ich will jetzt nicht sagen am Trenden, aber es gab schon einige und es war auch relativ innovativ. Also wir sitzen den ganzen Tag vor diesen Dingern und so ein, ich muss auch sagen, der Film hat von mir 1 von 10 Punkten bekommen, weil ich die Idee per se cool finde. Vor allem, wenn man das historisch auch auf die Zeitmaschine, Krieg der Welten sieht, weil ne, H.G. Wells Ursprungsmaterial, die Zeitmaschine, der Unsichtbare, das kennt man alles. Und der hat ja diesen Krieg der Welten damals, das war ja ein Hörspiel, ich glaube aus den 30er oder 40er Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, was er produziert hatte fürs Radio, was so echt wirkte für die Leute, die sowas Immersives nicht kannten, so eine Art Hörspiel, dass die halt teilweise Städte evakuiert haben oder Ortschaften, weil die Leute dachten, es ist eine echte Invasion. Das finde ich so bemerkenswert. Und da reiht sich dieses, es ist halt also so eine zeitlose Invasionsgeschichte, die sich ja eigentlich immer wieder recyceln lässt und in die heutige Zeit transportieren lässt. So, ich habe den von 2005 und Steven Spielberg zum Beispiel auch wirklich sehr gerne gehabt. Und das ist jetzt so die neue Interpretation, dass das so ein Desktop-Cyber-Thriller wird mit den heutigen Medien. Wie gesagt, an sich auf dem Papier würde ich sagen, das funktioniert. Das war es aber auch, weil also die zugrunde liegende Idee ist ja, ne, schreibt der noch kein Drehbuch und wahrscheinlich macht sie auch noch keine Effekte. Und ich glaube, beides ist hier mit einer KI passiert. Das ist dilettantisch auf allen Ebenen. Und das ist insofern interessant, da es eben das, wie gesagt, dieses besagte Hörspiel ja gab, welches ja eigentlich schon mal bewiesen hat, dass man die Szenen gar nicht unbedingt zeigen muss. Und das ist ja auch etwas, wo ich dann nicht verstehe. Also man muss es gar nicht zeigen, um Spannung zu erzeugen. Klar, unsere Sehgewohnheiten haben sich verändert, aber das hätte auch anders funktioniert. Im Fall von Krieg der Welten erweist sich die Optik dann eher als Gimmick, sage ich jetzt mal. Ne? Klar, man kann das so anders interpretieren wie bei Spielberg, aber im Prinzip geht es ja gar nicht um uns als Individuum. Und dieses Gimmick hier mit den Aliens ist ein ziemlich billig aussehendes Gimmick, wenn ich das sagen darf. Es kommt zu keiner Zeit Spannung auf. Es wird die ganze Zeit im Prinzip nur hektisch von Bildschirm zu Bildschirm gesprungen, um irgendwie eine Art Dynamik zu erzeugen, die es überhaupt nicht gibt und die gar nicht fühlbar ist, was auch daran liegt, dass Ice Cube also ein invertierter Schauspieler ist. Der versucht ja nicht mal, also ich weiß nicht, ob er nur einen Gesichtsausdruck hat oder ob das halt einfach für, ihr kennt ja diese Fun-Shirts mit Chewbacca oder Darth Vader, wo diese ganzen Moods drauf sind. Und dann immer das gleiche Foto, was ja, ja. Ne? Und genauso das könnte man auch von Ice Cube machen, weil er am geilsten ist so, what the fuck, wie er dann aufsteht von seinem Rechner und dann, oh my god.
Es ist so schlecht. Es ist wirklich, so du kannst auf jeden Fall ein Trinkspiel da drauf machen, jedes Mal, wenn er sich so mit beiden Händen ans Gesicht fasst und irgendwie so einen schlechten, coolen What the fuck oder oh mein Gott oder irgendwie sowas macht. Wenn du dann einen das trinkst, bist du
auf jeden Fall
strunzenvoll bist du am Ende des Films. Ja. Und dann, es ist ja auch einfach so diese Grundstory. Er ist irgendwie so ein Sicherheitstypi von der US-Regierung, der alles kann. Er kann alles hacken, er kann alles steuern, er kann jede Kamera der Welt hacken innerhalb kürzester Zeit.
Das ist so dumm, ja.
Es ist komplett Banane. Und meine absolute Lieblingsszene, die nicht nur in sich halt völlig bekloppt ist, sondern die halt auch zeigt, wie lazy die waren, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist diese Alien-Invasion, die komplette Stadt dort, wo das passiert, ja, ist in Aufruhr. Alle sind auf der Flucht.
Und dann gibt's halt
seine Tochter, ja, die irgendwo verletzt rumliegt, ja, und er hackt dann aus der Ferne einen Tesla, weil es ist natürlich ein elektrisches Auto, was mit dem Internet verbunden ist. Er hackt den Tesla, damit sie dort rein kann und steuert sie dann von dort fern zum nächsten Krankenhaus und du siehst dann halt aus dem Auto heraus über ihre Handykamera, dass halt draußen einfach alles ruhig ist. Es ist ein völlig normaler Tag, wo alle ganz fröhlich normal mit ihren Autos fahren und spazieren gehen. Das ist doof, ey.
Du musst dir vorstellen, dieser Dude, ne, der kann alles. Der sitzt am Anfang, ich weiß gar nicht, was hat denn der für einen Job? Irgend so ein Cyber-Analytiker. Und der hackt sich in alles ein und kann alles. Also der wirklich, der, ne, der kann beim Präsidenten in die DMs sliden, der Typ, so gefühlt, ja. Und ja, was macht der aber? Der observiert seine Kids. Der guckt zum Beispiel im Kühlschrank von seiner Tochter, was sie eingekauft hat oder überwacht einfach die ganze Zeit Leute, die ihm nahestehen. Also ein sympathischer Helikopter-Dad auf jeden Fall. Ja, und das ist natürlich die Geschichte, die erzählt wird, wie er durch die Invasion dann doch den liebenden Vater in sich entdeckt, ohne das Haus zu verlassen. Ich weiß nicht, was das, also es ist halt wirklich so dämlich.
Ja.
Und am Ende des Tages glaubst du, also Amazon hat das ja gekauft, dieses Projekt, weil das irgendwie, ich glaube, das war eine Paramount-Produktion oder irgendwas. Auf jeden Fall, niemand wollte das haben, was ich verstehen kann. Und am Ende des Tages haben die wahrscheinlich das Ding gekauft unter einer Anforderung. Wir müssen das Drehbuch nochmal umschreiben, denn rate mal, wie hier die Welt gerettet wird.
Ey, Berg, du kannst es dir nicht vorstellen. Also so eine kackdreiste Werbung.
Spoiler-Alarm hab ich noch übrigens, aber selber ja, schon,
wenn du die Scheiße guckst. Eine Amazon-Drohne oder sowas.
Jawohl!
Oder
ein Lieferer.
Yes. Geil.
Und das Geile ist, diese Drohne, die wird nicht einfach nur eingesetzt, sondern er muss, der Typ, der die dann steuert, der muss erstmal eine Bestellung über Amazon auslösen,
damit die losfliegt. Das ist so geil.
Hilfe.
Ich glaube, es ist wirklich der Wahnsinn.
Ja, eigentlich klingt's spaßig und ich muss halt auch sagen, ich habe für das Genre, der wirklich so erst in den letzten Jahren aufgeploppt ist, dieser Desktop-Screen-Life-Thriller, habe ich auch ein Faible. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich fand auch diese beiden relativ prominenten Vertreter dieses Genres hier, Searching und Missing, waren so zwei Filme, die waren da relativ bekannt. Ich fand die auch beide wirklich gut. Das mochte ich, aber wenn das hier so eine Vollkatastrophe ist, da haben sie wirklich viel verschenkt. Und wenn das auch noch so teuer war für einen Film, der nur auf Bildschirmen existiert, naja, dann weiß ich auch nicht so
also
genau.
Also den kannst du wirklich nur gucken, wenn du, weiß ich nicht, du kommst Freitagabend von irgendwann halt von irgendeinem Konzert wieder oder von einer Party und hast schon einen weggetüdelt, Berg, dann kannst du den anmachen, damit du lachend einschläfst beim letzten Bier oder sowas. Aber für was anderes ist der nicht zu gebrauchen.
Ich finde, dieser Film ist der Inbegriff so schlecht, dass er schon wieder Spaß macht. Also ich fand den einfach so blöde, dass der schon wieder unterhaltsam war. Also weil man sich wirklich die ganze Zeit an den Kopf fassen muss, wer sowas durchwinkt, wer sowas abnickt, wer dort Geld gibt, also es ist wirklich abgefahren. Absolut
ich
abgefahren. Auch,
das muss, also ich kann es im Ernst, wenn du diesen Film anguckst, diese Effekte sind unter Sharknado-Niveau. Und ich glaube, das ist Kalkül, weil die ganze Welt redet ja drüber. Guck mal, allein ich könnte noch eine halbe Stunde über den Film reden, weil der ist so unterhaltsam schlecht. Das muss, also irgendein Marketing-Genie hat gesagt, ey Leute, wir downgraden das jetzt alles nochmal ein bisschen, machen das Ende noch blöder und dann hauen wir das raus und dann alle werden am Ende des Jahres drüber reden, das ist der schlechteste Film des Jahres und alle werden es gucken. Ich kann mir vorstellen, dass der richtig weit vorne in den Streaming-Charts ist.
Und mir kommt auch gerade so ein bisschen die Idee, wir haben ja vor dieses Jahr uns nochmal Podcast intern irgendwo zu treffen und ein schönes Wochenende zu verbringen. Wäre fast, könnte mal gucken.
Das ist er. Ja, der ist dafür richtig gut geeignet.
Ich glaube, der ist dafür genau gemacht.
Oh Mann, abgemacht.
Sehr schön. Naja, gut. Jetzt leite ich nochmal ein, was Sandro heute schon mal gesagt hat. Also wir sind natürlich in einer absoluten Hochzeit im Kino für Horrorfilme. Also dieses Genre, was das in den letzten Jahren zugelegt hat und wo wir uns aktuell niveaumäßig bei den Filmen, die da erscheinen, befinden, das ist schon wirklich krass. Die Beliebtheit ist wirklich in absoluten windesschwindlichen Höhen. Und Together hat es ja genannt, also die drei großen dieses Jahr sind eben Together, Bring Her Back und Weapons. Das sind so diese Flaggschiffe dieser Bewegung und es hört nicht auf und es sind alles hochqualitative Filme. Und auch ich habe, seit es diesen Podcast gibt, muss man auch sagen, so eine Wandlung gemacht. Ich habe ja, das war ja nie mein Genre. Ich habe Horror wirklich nicht gemocht und wenig geguckt. Und das wurde immer ein bisschen mehr. Ich kam natürlich so ein bisschen über die Psychoschiene. Ja, das ist immer noch das Genre, was ich in Verbindung mit Horror noch ein bisschen geiler finde. Als so, wenn es dann nur rein um Besessenheit, Dämonen oder sowas geht. Das ist dann immer nicht ganz so meins. Aber es gibt eben immer wieder tolle, kreative Filme, die sich irgendwas trauen und irgendwas Neues machen oder irgendwas besonders cool darstellen. Und jetzt kommen wir mal zu einem davon, Bring Her Back, der quasi Nachfolgefilm von dem Überraschungshit Talk To Me, von diesen YouTube-Dudes, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen.
Danny Filippo und Michael Filippo, diese Brüder da.
Genau, die also mit Talk To Me schon einen absoluten Hit abgeliefert haben. Das war ja auch wirklich ein sehr, sehr starker Film. Kommen jetzt mit Bring Her Back um die Ecke und im ersten Moment mag man denken, na gut, das ist jetzt wirklich was Neues, aber wenn man sich mal so mit den Themen, die dieser Film so hat, diese großen Themen mal auseinandersetzt, ist es eigentlich fast der gleiche Film. So von den Mechanismen dahinter, von der Machart und was der uns zeigt und wie er es uns zeigt, ist der natürlich ganz anders, aber so die Grundthemen sind schon sehr ähnlich.
Ja, das ist so ein bisschen wie Ari Aster damals, ne, mit Hereditary und Midsommar rausgegangen ist. Eigentlich sehr unterschiedliche Filme, thematisch und auch inszenatorisch. Und du siehst trotzdem sofort die Handschrift und auch inhaltliche Versatzstücke, die er behandelt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Hereditary und Midsommar das gleiche Thema behandeln, aber sind schon in der Storyline wiederkehrende Motive zumindest zu erkennen. Und ich finde, das kann man bei dem hier auch sagen, bei Talk To Me und Bring Her Back, wobei ich das sehr interessant fand. Ich glaube, ich fand Talk To Me nämlich damals fast hier in der Runde mit am konventionellsten, weil das ist das, was man ihnen am ehesten noch vorwerfen kann. Der ist toll gemacht, die Szene mit dem Kind vor allem. Ich weiß nicht, was die für Probleme mit Kindern haben, die Filippo-Brüder, aber meine Fresse. Was
stimmt.
Wo finden die diese Kinderdarsteller? Holy fuck. Also nach diesem Film frage ich mich wirklich, wie machen die das? Scheiße, ist das unangenehm.
Was man auf jeden Fall sagen muss, beide Filme vereint auf jeden Fall diese Obsession von ihren Figuren mit dem, was sie verloren haben, Kontakt aufzunehmen.
Ja, stimmt.
Das ist in beiden Filmen extrem präsent. Es geht wirklich um Verlust und darum, dass dieses Nicht-Loslassens.
Ja, das, genau, das Akzeptanz war im ersten auch Teil, so ein bisschen, ne?
Genau. Und das war ja das große Problem und das ist hier der Motor für alles, was in diesem Film passiert. Worum geht's? Wir haben ein Geschwisterpaar, ein Jungen und ein Mädchen. Die sind aber auch nicht leiblich, ne? Das sind Stiefgeschwister.
Genau.
Ja, genau, Stiefgeschwister. Die haben zuletzt bei ihrem Vater gelebt, der schwer krank war. Und dann mussten sie seinen Tod mit ansehen. Und dann kommen sie halt zur Sozialfürsorge. Und da es eben keinen so richtigen Platz für beide gibt und auch der Junge erst 17 ist und noch nicht die Vormundschaft für seine Schwester übernehmen darf, sollen sie in verschiedene Pflegefamilien kommen. Und sie kämpfen halt dafür, dass das nicht passiert und kommen dann zu einer sehr, sehr netten netten Frau, gespielt von Sally Hawkins, die sie bei sich aufnimmt. Und die hat schon ein anderes Pflegekind, die ist sehr wohl bekannt in dieser Sozialfürsorge. Und dann werden die beiden Kinder eben dahin geordnet. Und ab da fängt halt alles an, dass sie eben dort auch ankommen und das erstmal irgendwie schön wirkt, aber auch so ein bisschen seltsam. Es sind komische Dinge. Das Haus, wo die wohnen, da ist auch nicht so alles koscher. Also du hast von Anfang an ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und dann spitzt sich das eben zu und wir erfahren, was eigentlich diese Laura, heißt sie, eigentlich im Schilde führt mit der Adoption oder mit der Betreuung dieser Aufnahme dieser Pflegekinder. Das ist so ein bisschen die Story.
Ja. Und ich sag's, wie es ist. Sally Hawkins ist großartig in diesem Film. Also generell der ganze Cast. Ich habe ja gerade schon angedeutet, ich keine Ahnung, wie die. Also klar, der ältere Bruder Andy, der ist ja auch fast schon 18 in dem Film. Ne, muss man ja dazu sagen. Also der kratzt schon an der 18 und jetzt müssen die letzten, glaube ich, 2-3 Monate irgendwie noch durchstehen bei der Pflegemutter. Dann kann er ja selbst die Obhut für seine fast blinde Schwester beantragen. Und Sally Hawkins, was ihr eigentliches Ziel ist, das wird ja relativ schnell offensichtlich. Und was auch so der große, also man kann ein Horrorfilm-Motiv, was immer wieder zitiert wird, auch so als großen Paten für die Geschichte hier hierfür halten, sage ich jetzt mal. Ich habe auch am Anfang gedacht, dass er vielleicht wieder diesen Weg in zu konventionellen Faden zu wandeln. Aber das ist hier gar nicht so. Und das liegt vor allem daran, dass im Gegensatz zu Talk to Me, finde ich, die Figuren viel besser ausgearbeitet sind. Das Geschwisterpaar, die Dynamik, du glaubst einfach, dass die sich die Welt bedeuten. Die sind richtig, richtig gut in ihrem Zusammenspiel. Es gibt hier sowas wie dieses Codewort, ne? Grapefruit war das, glaube ich. Das sind auch so Sachen, du merkst einfach, die sind ein Herz und eine Seele, ohne dass dir das als Zuschauer wirklich jetzt genau erklärt wird, woher das kommen muss. Und das finde ich so großartig. Und Sally Hawkins, dieser Verlust, den die erfahren hat und wie sie das jetzt kompensiert, das ist so großartig, weil dieser Film schafft es einfach, ihr, trotzdem sie abscheulichste Sachen macht. Bis zum Ende, bis zur wirklich letzten Szene, die ich brillant finde, die hat sich eingebrannt bei mir. Der Film hat mir Mitleid für diese Person entlockt. So ein bisschen wie bei Misery am Anfang, dann kippt das ja so ein bisschen. So ein bisschen kann man vielleicht sagen, ist die Figur hier angelegt. Und als wenn das noch nicht reichen würde, hast du halt diesen stummen Pflegejungen, diesen Oliver, und was die mit dem machen. Ich habe keine Ahnung, aber das waren so Szenen, das war so eine Art von Gewalt oder von kann man dazu Brutalität sagen? Ich weiß es nicht, aber das war so explizit, das hat mich richtig weggucken lassen. Also das war unangenehm, ich sag nur Stichwort Tisch, du wirst wissen, was ich meine. Mhm. Stichwort ja. Messer und das sind gar nicht diese, ich würde auch sagen, das sind so wirklich Psycho-Thriller-Sachen, die sind zwar sehr explizit, aber das ist gar nicht so eine Art dieser konventionelle Horror, aber der trifft dich wie ins Mark. Und das hat mich wirklich, es gibt so viel What-the-fuck-Momente in dem Film, auch später noch Thema, ich sag jetzt mal Auto, so, ne, du weißt, was ich meine. Das kommt, du kannst es gar nicht glauben, wo der sich dann so hin entwickelt. Ich kann das gar nicht so richtig, also dieses Motiv dieses Films und um was es eigentlich geht und was eigentlich, man könnte das auch problemlos spoilern und das würde überhaupt nicht den Film kaputt machen. Das ist ähnlich wie bei Hereditary, wo sich das alles um das Thema Erbschaft und Familie dreht. Aber dann ist ja dann doch noch ein übernatürlicher Twist dahinter. Und genauso ist das hier auch. Aber von der ersten Sekunde an, mit einem grisseligen VHS-Tape, ist es klar. Es ist auch wie bei Together. Der Film sagt ja am Anfang eigentlich schon, das ist übrigens die Grundlage. Und erzählt darüber hinaus aber ein unglaublich vielseitiges Charakterdrama, was ich wirklich auch mitreißend und traurig fand in der Geschichte als solches. Und wie gesagt, von der ersten bis zur letzten Sekunde vor allem psychologisch total verstörend fand. Also für mich ist es einer der Filme des Jahres. Ich war lange nicht mehr so immersiv in so einen Horrorfilm reingezogen. Und dazu kommt halt, dass der wirklich flawless inszeniert ist.
Ja, da würde ich jetzt einfach mal an deine Review jetzt an der Stelle gleich mal anschließen, weil für mich ist das jetzt nicht der riesengroße, geile Film. Das liegt aber nicht daran, dass er nicht toll gemacht ist, sondern das ist auch so viel persönliche Komponente. Ich muss das jetzt ordnen. Also, du hast es zuletzt genannt, die Inszenierung ist unglaublich. Der sieht fantastisch aus, der hat geile Szenen, die Aufbauten, wie die Szenen Spannung erzeugen, wie immer wieder Sachen, die du erwartest, dass mit dieser Erwartungshaltung gebrochen wird, dann was Neues passiert. Also der hat auch viele sehr innovative Sachen innerhalb von so einem konventionellen Gewand, wo du dir erst denkst, ja, kenne ich und nee, kennst du nicht. Das macht der Film wirklich fantastisch gut. Die Schauspielerin, oder alle Schauspieler sind super. Das Einzige, was bei mir, und das ist einfach dieses ganz, das ist mein Ding, habe ich vorhin erwähnt, ich mag einfach nicht, wenn so eine Filme darauf hinauslaufen, okay, es geht hier um eine Besessenheit, um einen Dämon. Das ist mir halt, ja, das ist Geschmackssache. Ich mag das nicht so gerne. Ja. Deswegen ist bei mir auch Hereditary nur sehr gut, aber nur gut, aber eben nicht so über die Maßen, weil es am Ende des Tages geht's halt darum, dass ich anerkennen muss, okay, alles in dem Film ist, weil es einen Dämon gibt, der von einem Besitzer greifen kann. So,
aber das was ist welche manchmal Szene einfach, bleibt dir in Hereditary für immer in Erinnerung?
Der Kopf.
Genau. Und ich sag mal, ich sehe dieses Vehikel und das macht der hier auch. Ich verstehe das auch voll, was du meinst. Bloß im Gegensatz zu Together glaube ich, das wäre nicht ohne gegangen. Weil die Grundmotivation von Sally Hawkins, wenn sie nicht völlig geistig übergeschnappt und dumm ist und du musst sie als Figur ernst nehmen, die braucht ja als Basis irgendetwas, woran sie glaubt. Verstehst du, wie ich das?
Ja.
Ich versuch's zu umschreiben,
ja.
Aber
wenn
es das nicht gäbe, belegbar, für ihre Weltanschauung zumindest, dann wäre der ganze Film, hätte ja gar, dann würde die Prämisse nicht funktionieren.
Ja. Aber genau, also das ist wirklich nur mein persönliches Problem mit eben genau dem Mechanismus, warum das alles passiert. Das ist eben nicht so meins. Ist einfach so übernatürlicher Dämon. So, bums, fertig. Aber alles andere, wie die das dann umsetzen, was sie damit machen, ist total geil. Also gerade diese Ausbrüche, was mit den Leuten passiert und wie die besessen sind dann. Und das ist halt schon wahnsinnig gut. Und inszenatorisch macht denen hier niemand was vor. Also das ist wirklich jede Einstellung. Also gerade, wo der Junge draußen steht und es regnet und er blutet und sie drinnen dann diesen Kreis malt an die Scheibe.
Generell, so was der Film mit dem Kreismotiv macht, auch was die Kamera dann macht, immer wenn so ein Kreis passiert in verschiedenen Konstellationen, es ist so geil. Also so kreativ auch einfach, wie die Kamera den Kreis dann mitmacht. Also der Film ist wirklich sehr heftig. Und was ich halt auch mag, ist, dafür kriegt ein Horrorfilm bei mir, ne? Steven kann ein Lied davon singen, als ich über When Evil Lurks gesprochen habe. Ich mag das, wenn ein Film sich traut, kompromisslos zu sein. Gerade auch, wenn er so ein Drama eigentlicher ist im Kern. Der Film, es gibt immer wieder Szenen in dem Film, bis zum Schluss, Pool und sowas, ne? Wo ich denke, das ziehen die jetzt nicht durch. Aber die ziehen es immer durch. Und dafür wirklich Respekt. Also mutig sind die Typen auf jeden Fall. Und die haben dafür tatsächlich sogar den Street Fighter-Film nicht gedreht, weil die erst ihr Baby hier drehen wollten. Und ich muss sagen, Chapeau, gut gemacht. Ich glaube, wir werden die auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich meine, das als Zweitwerk, Alter, Wahnsinn.
Ja.
Das heißt, so, der Street Fighter-Film kommt noch von denen, oder?
Nee, die haben das macht jetzt irgendein anderer. Der Street Fighter ist ja gerade in Bearbeitung. Oder in Dreharbeiten, glaube ich, aber die haben den Regieposten abgelehnt. Die haben bekommen nach Talk to Me, haben gesagt, nee, du, wir haben hier noch ein Drehbuch, das wollen wir gerne erstmal verfilmen.
Ja, also schade, da wäre ich auf jeden Fall, also inszenatorisch wäre das bestimmt spannend geworden, weil das, was ich zumindest in dem Trailer hier sehe von Bring Her Back, sieht halt schon ziemlich famos aus. Aber es ist halt einfach ein Genre, bei dem ich mich schwer tue. Und ich habe ja schon den ein oder anderen Film dann doch mal geguckt, wenn dann die entsprechenden Kritiken kamen oder halt gesagt wird, der macht was anders oder hat irgendein anderes Aushängeschild, was mich dann da aus cineastischer Sicht irgendwie hinzieht. Und hier habt ihr das ehrlich gesagt auch ziemlich gut gemacht gerade. Ich habe halt nebenbei den Trailer hier laufen gehabt und habe das halt gesehen, habe euch reden gehört und dachte so, das ist schon interessant, aber es wird mich auf jeden Fall Überwindung kosten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der mich verstören wird.
Weißt du, was Sandro schon sagt, dass das unangenehm ist, dann kannst du aber davon ausgehen, dass das kein gute Laune-Film ist.
Es hatte auch jeder so Triggerpunkte und der Film hat genau meine gedrückt, muss ich sagen. Ne? Also das ist halt auch immer, ich hatte selbst auch, Unfälle in dieser Region. Vielleicht liegt das auch so daran, oh Gott, jetzt vergaloppiere ich mich voll, es ist nicht so schlimm, wie ihr vielleicht denkt, aber weißt du, bei manchen sind es die Augen und bei manchen ist es die Kniescheibe oder eine Operation auf dem Herzen. Bei mir war es halt wirklich in dem Fall, ich musste weggucken, ich fand es so unangenehm. Steven, das ist was, das kannst du mit deiner Frau gucken, ganz im Ernst. Richtig kranker Scheiß.
Ja, Mensch, also das nehme ich auf jeden Fall mit. Und wenn sie das nächste Mal wieder einen Anflug hat und mich fragt, oh, wollen wir irgendwas völlig Verstörendes
gucken? Aber genau so fragt sie sich
das. Ich hab da was, ja, genau so.
Ja, Steven, ich höre das raus, ja.
Kranken Horrorfilm. Ah, schön.
Warum nicht? Naja, ebenso wie dieser Film, auch der, den wir jetzt im großen Finale besprechen, das waren auch zwei Filme, die hätte natürlich gerne der Basti letzte Woche mit uns besprochen. Aber zum Zeitpunkt unserer Aufnahme war es noch quasi ein oder zwei Tage hin, bis er die guckt. Sonst hätten wir das auch mit ihm noch zusammen gemacht. Aber jetzt haben wir es und kommen jetzt zu Weapons.
Ach, der hat 200 Millionen gemacht bei einem Budget von, ich weiß nicht, 30 Millionen oder sowas. Es ist ein richtiger Hit.
Mhm. Ja. War günstiger als War of the Worlds.
Und sah dafür mindestens fünfmal so gut aus. Also das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, wir gedenken erstmal, bevor wir reinstarten, nochmal ganz kurz Gruß an den lieben Mo, der heute nicht da sein kann, weil er war der Erste, der den Film gesehen hat. Und bevor uns die Medien den Zucker in den Arsch geblasen haben und gesagt haben, oder dem Film Zucker in den Arsch geblasen haben und gesagt haben, das ist der größte Horror-Meisterwerk seit Shining oder was auch immer, hat er schon gesagt, Leute, das ist bestenlisten Potenzial, geht ins Kino und wir haben es alle gemacht.
Ja, und er hat es im Urlaub, ne? Im Urlaub gesehen? Ich glaube, in Schottland hat er den geguckt.
Mhm.
Meine.
Also ich muss dazu sagen, dass ich noch vor Moos Nachricht schon, ich weiß nicht, ich glaube ein, zwei Wochen davor oder so, fing das an, dass der auf Rotten Tomatoes irgendwie mit 100% geführt wurde. Das hatte schon meine Aufmerksamkeit. Und seitdem hat sich halt um den Film auch ein riesen Hype aufgebaut und der wird ja wirklich überall komplett gefeiert und dementsprechend war ich sehr aufgeregt und bin dann auch ins Kino gegangen. Und da mache ich ganz kurz, bevor wir zum Film zurückgehen, den kleinen Schwenker. Ja, ich war so oft im Kino dieses Jahr und jedes Mal hatte ich ein wirklich schönes Erlebnis. Oft war das Kino auch nicht so voll, das hat da mit reingespielt. Aber hier gab es wieder so eine Situation, wo ich es einfach gehasst habe, jetzt im Kino zu sitzen. Weil wenn Leute bei einem Horrorfilm, ja, wo der ja jetzt im Großen und Ganzen reinfällt, wo auch viele Szenen sehr ruhig sind, mit ihren verkackten Popcorn, ja, und ihren Nachos mir ins Ohr schmatzen, rastig aus, kann man denn nicht wenigstens mal, wenn gerade nichts, also soundtechnisch passiert, aber dafür natürlich, dass umso wichtiger ist, die Szene so zu konsumieren, ohne irgendwelche Geräusche, kann man nicht da einmal seine fettigen Wurstfinger aus dem Popcorn-Topf rauslassen? Wirklich, ey, da könnte ich aufstehen, da geht mir das Messer in der Hose auf bei so einer Scheiße, ey. Ich plädiere für Kinos mit Essensverbot, so, raste aus, ey. Hat mir den Film wirklich am Anfang ein bisschen nicht madig gemacht, aber das lenkt mich so krass ab und das zieht mich so aus der Experience raus. Das ist schlimm. Sorry, musste mal sein. Kleiner Rant am Rande.
Fühlig, ja.
Gut. So, jetzt ist die Stimmung im Arsch hier.
Ja, ein bisschen, ne? Aber macht ja nichts. Ich halte mich erstmal gepflegt zurück. Ich warte erstmal. Soll Sandro mal rauskommen hier.
Wieso rauskommen? Steven war doch gerade so an Bord. Steven, willst du mal sagen, was geht?
Okay, vielleicht erstmal ein ganz kurzer Abriss, worum geht's in dem Film? Also es geht um so ein kleines amerikanisches Örtchen, wo eines Nachts um 2.17 Uhr praktisch die komplette Schulklasse, also eine gesamte Klasse, die Kinder nachts aufstehen und komisch mit den Armen wie so ein Flugzeug ausgebreitet durch die Nacht wegrennen und dann sind die weg. Bis auf ein Kind, das nicht weggerannt ist. Und das ist praktisch das Setup des Films und dann geht's halt darum, was ist mit den Kindern geschehen, hat die Lehrerin zum Beispiel damit was zu tun. Das ist dann auch sozusagen der Beginn des ersten Story Arcs, dass dann die Eltern, die Lehrerin da irgendwie angreifen und sagen, die hat da irgendwas mit zu tun, die hat was mit den Kindern gemacht und dann entfaltet sich das so langsam, sie versucht sich zu verteidigen, es gibt da Sitzungen in der Schule und das wird irgendwie alles versucht, dass das halt irgendwie aufgedröselt wird. Und das, was ich über den Film nicht wusste, ist das, was dann so, ich weiß gar nicht, so nach 30, 40 Minuten das erste Mal passiert und wo es am Anfang halt auch schon einen kleinen Hinweis gibt, denn dieses erste Kapitel ist dann mit ihrem Namen übertitelt, den habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Ruth, und oder?
Justine. Nee. Ja, was? Justine?
Ach, Justine, ja, Entschuldigung, genau. Ruth heißt sie bei Ozark.
Ja, sorry. Also es startet dann mit Justine, dann wird alles dann zu ihr erzählt und dann ist irgendwann sozusagen diese Perspektive abgeschlossen und dann sehen wir sukzessive andere Perspektiven, die das zeitlich nochmal in einem ähnlichen Rahmen aufarbeiten und dadurch setzt sich die Geschichte so ganz langsam aus unterschiedlichen Perspektiven zusammen. Und das war mir vorher nicht bewusst und das hat mich komplett reingezogen, weil ich sowas immer total cool finde, wenn das gut gemacht wird. Und das wird hier extrem gut gemacht. Und so war ich auf jeden Fall erstmal direkt drin. Ich fand so dieses Mysterium um die Kinder auch total geil. Ich fand, wie es geschauspielert und inszeniert wurde, insgesamt geil. Und war dann erstmal drin im Film. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, so wie es dann sich entwickelt und was daraus wird, möchte ich mal wissen, wie ihr das so empfunden habt, Berg. Ja,
wir brauchen auf jeden Fall dann auch noch einen Spoiler-Part, glaube ich. Kann ja, man hier schon mal ankündigen, weil ich glaube, das wirkliche Fazit kann man hier wirklich nur ziehen, wenn man halt über den Ausgang des Films spricht, ne?
Das stimmt. Also, ich sah den Trailer des Films auch schon ein paar Mal bevor er kam und habe bei dem Trailer entschieden, ich werde den nicht im Kino gucken, weil, da habe ich den Film für mich so eingeordnet wie, ja, nicht schlecht, aber interessiert mich jetzt auch nicht so doll. Bin nur ins Kino gegangen, weil Mo dann meinte, ja, ihr müsst unbedingt gehen und ihr auch alle so, okay, dann machen wir das und dann besprechen wir den zusammen. Und da dachte ich mir, gut, dann gehe ich auch. So. Und hab den Film gesehen und ich habe mich lange Zeit gefragt, also die erste halbe Stunde, 40 Minuten, dachte ich mir so, kommt aber schwer in die Gänge. Hoffentlich bleibt das nicht so. Und dann so 10 Minuten, so 20 Minuten vor Schluss dachte ich mir, gut, es hat sich nicht viel geändert seitdem. Also ich kann vorwegnehmen, ich bin mit dem Film wirklich nicht warm geworden. Und im Fazit muss ich sagen, für die sehr, sehr coolen letzten 15 bis 20 Minuten hat sich das aus meiner Sicht irgendwie nicht gelohnt. Und ich verstehe nicht, wie der so breit, so positiv besprochen werden kann. Erklärt's mir bitte.
Boah, also erstmal muss man ja sagen, der Zach Cragger, der den Film gemacht hat, hat ja mit Barbarian damals schon ähnliches Schindluder getrieben. Ne, das war ja in der USA eine absolute Sensation, hat das Zehnfache seines Budgets eingespielt. Bei uns hat das niemand gemerkt, weil sie den einfach auf Disney Plus rausgepupst haben, klammheimlich. Aber das war es genauso. Du siehst die ersten 2 Minuten des Films als Trailer und du wirst auf eine völlig falsche Fährte gelockt. Und da muss ich ihm erstmal crediten, das ist hier auch so gewesen. Guckt euch den Trailer gern an, wenn ihr skeptisch seid. Wahrscheinlich habt ihr dann eh schon gesehen, so wie Berg. Es ist nicht der Film. Überhaupt gar nicht. Und das finde ich erstmal per se mutig, sowohl von ihm als auch vom Marketing. Der hat ja eine Narrenfreiheit bekommen mit diesem Ding, konnte sich aussuchen, wo er hingeht. Und am Ende hat er, ich glaube, New Line Cinema das Ding gegeben. Netflix hat noch mehr Geld geboten, aber der wollte, dass es ins Kino kommt. Sogar Jordan Peele hat, ich muss diese Anekdote droppen, weil ich sie lustig finde, sein Management gefeuert, nachdem er nicht dieses Drehbuch bekommen hat. Also dieser Hypeberg, den du gerade nur auf die Zuschauer beschränkst, der geht ja weit in die Industrie hinein. Alle wollten diesen Film machen. Und jetzt sagen halt alle, es ist einer der besten Horrorfilme der letzten 25 Jahre. So, und wo sind wir denn da realistisch? Ich kann sagen, ich verstehe voll, warum der gut ankommt. Weil es ein, im Gegensatz zu Bring Her Back, ist der Film eigentlich was für jung und alt. Es gibt ein paar Gewaltspitzen, die sind aklimaktisch und die wären auch, also die hätte es gar nicht unbedingt gebraucht. Aber das war ja bei S damals von Andy Muschietti von 2017, glaube ich, auch so. Der war ja auch FSK 16, obwohl das eigentlich ein Film ist, den man auch ohne diese zwei, drei Gewaltspitzen an junges Publikum vermarkten konnte. Aber so ähnlich sehe ich das ja auch. Eigentlich hat der Film wirklich, der hat Themen drin und auch Figuren drin, mit denen kann halt jeder relaten. Du hast halt diese Julia Garner, die halt sie überambitionierte Lehrerin, die vielleicht dann auch ein paar dunkle Seiten hat, ein bisschen Zwänge hat, nah am Alkohol ist und einfach, also man, ich finde, sie ist absolut nachvollziehbar. Und auch in die Situationen, die ihr Ehrgeiz sie dann bringt letztendlich, das ist etwas, womit sich einfach wahrscheinlich viele Menschen identifizieren können. Die anderen und die das nicht können, sind auf der Seite von Josh Brolin, der hier also lange nicht mehr so gut gespielt hat. Ich fand ihn richtig überzeugend, aber eben auch, weil er, also es ist ja so ein bisschen wie die, man könnte es so ein bisschen mit der Rolle von Hugh Jackman in Prisoners vergleichen, bloß eben mit ein bisschen Humor, weil er ist einfach auch einfach ein cooler Typ. Also das kommt hier noch ein bisschen so mit rein und coole Typen. Da rufst du Josh Brolin an. Aber von ihm geht eben auch eine Antagonistenrolle aus am Anfang, bis du eben seine Perspektive einnimmst. Und bei Aiden Ehrenreich, also wenn die beiden dich nicht abgeholt haben, dann ist es vielleicht Aiden Ehrenreich oder eben dieser Junkie, den ich persönlich ein bisschen doof fand. Aber das ist zum Beispiel eine Storyline, die hätte ich rausgenommen aus dem Film und die vielleicht Justine oder irgendjemand anderem gegeben. Das ist eine Frage, weiß ich nicht, aber das ist jetzt vielleicht nur persönlicher Geschmack.
Nee, da kommen wir später nochmal zu. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Also die Storyline mit dem Junkie führt zu absolut 0,0 gar nichts.
Na, die führt ja eigentlich zu dem großen.
Die kannst du weglassen und du verstehst nichts. Also du verstehst trotzdem alles. Also,
nee, dieser Konflikt Ahnung. Zwischen, also dieser Junkie ist hilfreich für diesen Officer. Um ihm eine Storyline zu geben. Aber er hätte kein eigenes Kapitel gebraucht, weil da hätte ich mir dann schon fast wieder gewünscht, dass der Film zurückkehrt zu seinen Hauptprotagonisten. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass der so gut funktioniert, weil diese Mystery ist so in bester Stephen King-Manier. Es ist wirklich ein Stephen Kingerischer Film ohne Stephen King. Habe ich lange nicht gefühlt und gesehen. Dann hat er eben diese Tarantino-Vibes, ne, durch dieses Geschichten erzählen aus mehreren Perspektiven. Das ist eigentlich ein Film für die Netflix-Generation, würde ich sagen, weil der hätte auch gut als Serie funktioniert, indem jede Folge eben so ein Kapitel wäre, vielleicht sich dann sogar noch mehr Zeit genommen hätte. Und dann führt natürlich aber auch zu ein bisschen Leerlauf, weil du siehst dann einige Szenen im mehrfach aus verschiedenen Perspektiven. Führt aber auch dazu, dass du nach und nach eben dir dieses Puzzleteil erarbeiten kannst. Und ich glaube, das ist dieser Crime-Aspekt, der in diesem Film dann drinsteckt, der einfach vielen gefällt. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist, ob die Auflösung so vielen gefällt. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist so der hat diese Stephen King-Vibes, der hat diese relatable Characters, die irgendwie zwar sehr schablonhaft sind, aber gut gespielt und gut ausgearbeitet. Der hat dieses Kleinstädtische, der hat so ein paar wirklich in erinnerungswürdige Szenen und durch dieses Grundthema, so dein Kind rennt weg und was passiert mit einer, mit so einem Mikrokosmos an Gesellschaft, in dem Fall diese Kleinstadt. Ich glaube, das ist einfach so realistisch oder so gut nachvollziehbar, dass ich einfach, also weißt du, das ist ein Film, den würde ich einfach sofort mit meinen Eltern gucken. Und die wären genauso abgeholt wie ich vor 10 Jahren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Und das dann dazu mit diesem Plot-Twist und Mystery-Vibes, glaube ich, dass das ein bisschen der Grund ist dafür, dass das Ding so ein Hit geworden ist.
Tja, mag sein. Auf die Frage, als ich aus dem Kino kam, ich war ja alleine im Kino, weil meine Frau gesagt hat, nee, Horror kannst du alleine gucken. Auf die Frage, wie der Film war, habe ich gefragt, in einen Worten, sie, ja, ich so, stinklangweilig. Das ist wirklich mein Empfinden nach dem Film gewesen. Ich dachte mir, was habe ich da geguckt? Fand wahnsinnig langweilig.
Ja, interessant. Also ich scheine dann jetzt irgendwie so ein bisschen zwischen euch zu liegen. Weil ich fand ihn alles andere als stinklangweilig. Ich habe das ja schon angedeutet. Ich fand den wirklich, wirklich packend. Und als dann später der Twist kam und der Film dann letzten Endes ja auch zu Ende war und man wusste, was der Film erzählen wollte, habe ich mir so gedacht, ich hätte mir am Anfang, als der angefangen hatte mit der Lehrerin und mit dem Charakter von Josh Brolin, die fand ich auch beide total interessant, die waren super gespielt und irgendwie immer dann, wo ich dachte, jetzt will ich noch mehr von denen erfahren, wurde zu dem anderen geswitcht und man ist nie wieder so wirklich zu denen zurückgekehrt. Die sind dann eigentlich nur noch als Randfiguren dann in den anderen Storylines aufgetreten und um es dann halt zu dem besagten Ende zu bringen, über das wir gleich dann nochmal genauer sprechen. Und da dachte ich mir so, ja, hier ist eigentlich die Story, das Mysterium und so wie es aufgelöst wird, das ist der Star des Films oder das soll es sein. Und das hat für mich dann hinten raus so insgesamt nicht so richtig funktioniert, weil ich mir mehr von den eigentlichen Charakteren irgendwie gewünscht hätte. Und wenn wir dann auch gleich über die Auflösung reden und ich kann da ja nochmal... Ah nee, ich warte bis zur Spoiler-Sirene. Nicht, dass da draußen noch jemand gleich mich verflucht.
Ja, der Star des Films kommt nach zwei Dritteln des Films, würde ich sagen. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung in den Spoiler-Part. Ich will nur noch ein was sagen davor, weil ich das sonst nämlich vergesse. Zach Gregor hat ja selber gesagt, Inspiration, diesen Film so zu erzählen, war für ihn der Film Magnolia. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme von PTA. Wo es ja um verschiedenste Geschichten von verschiedensten Menschen gibt, die schicksalhaft an einer schicksalhaften Nacht miteinander verflochten werden. Eine Ode des Drehbuchschreibens und der Inszenierung und vor allem des Schauspiels. Aber der Film kommt ohne Kapitel aus und ist wesentlich smarter eben auch in seiner Erzählung, wie er diese Protagonisten zusammenführt. Und jede Figur funktioniert als solches an sich und nur in einer einzigen Szene in Magnolia spielen all diese Schicksale in eine Szene hinein. Deswegen weiß ich, wo er damit hin wollte. Und ich glaube, so in der Grund-DNA wäre das wahrscheinlich auch etwas gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie du zu Magnolia stehst, Berg. Aber ein großartiges Grundkonstrukt, diesen Film zu erzählen. Ich glaube, diese Langeweile hat sich bei dir vielleicht auch dadurch eingestellt. Und ich muss zugeben, ich habe auch die Länge gespürt. Ich meine, nicht gelangweilt, aber ich habe sie gespürt. Hat sich vielleicht bei dir auch dadurch eingestellt, dass du etwas, was du wartest auf ein Ergebnis und bist so quasi kurz davor und dann werden dir zwei Zwischenepisoden gezeigt, obwohl dich das Mystery dahinter gar nicht so krass interessiert.
Genau, also es ist bei mir wirklich bei dem Film ist mein ganz großes Problem, wie der mir erzählt wird. Das mochte ich überhaupt nicht. Das hat mir auch nichts gegeben und das war mein Thema eben. Was ich eben, um überhaupt mal positiv noch was zu sagen, dieser Film ist super inszeniert. Also wie die Szenen für sich selber aufgebaut sind und wie die Kameraführung ist, der Look, die Schauspieler, das ist alles fantastisch. Da will ich gar nichts gegen sagen, aber wenn das alles in einem Rahmen mir präsentiert wird, der mir nichts gibt und den ich einfach erzählerisch für mich selber hier völlig in Frage stelle, ist dann halt eben am Ende bei mir dann wirklich nur ein sehr mittelmäßiger Film für mich rausgekommen. Das kann ich als Fazit sagen.
Ich würde sagen, er wird dem Hype gerecht. Es ist aber für mich, und ich glaube auch, dass der Film durchaus noch lange in besten Listen des Horrors so nachhallen wird, weil er, wie gesagt, einfach viele Horrorgenres und viele viele Publikumsformen vereinen kann. Und das schafft er einfach. Für mich ist er aber auch lange nicht dieses absolute Obermeister mehr. Es ist einfach ein gut gemachter Film in allen Aspekten. Und ich verstehe in beide Richtungen aber, dass man den als Meisterwerk sehen kann oder dass man den, wie du, den langweilig findet.
Ja, und erneut stehe ich zwischen den Stühlen. Ich finde, er wird dem Hype ganz knapp nicht gerecht. Das liegt zum einen an dem, was ich eben schon kritisiert habe. Und dann, wir sind ja jetzt hier im Spoiler-Teil, können wir ja dazu übergehen.
Ja, wenn ihr den Spoiler-Teil nicht hören wollt, dann kommt jetzt die Sirene und dann skippt er einfach in der Kapitelwahl auf Verabschiedung und dann
die ist wichtig.
Könnt ihr das nochmal hören, wie wir Tschüss sagen.
Sandro hat doch schon vor 3 Minuten die Spoiler-Sirene angesagt.
Ich dachte, ja, aber es ist Quatsch, weil da unser spoilerfreies Fazit ja noch kam.
Na gut, okay, dann schiebe ich die jetzt einfach nach hier hinten und dann lege ich einfach direkt los.
Jetzt kommt ein Spoiler, wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Denn uns wird dann präsentiert, dass es ja so eine Art Hexe gibt, die die Kinder in ihren Keller gelockt hat. Das ist die Tante von dem Jungen, der die Nacht dort nicht weggelaufen ist. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich von hier am sinnvollsten weitermache.
Die hat mich auf jeden Fall optisch und von Vibe her total an Longlegs erinnert, an Nicolas Cage.
Ja, das wäre ein schönes Couple, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gladys und Longlegs. Amy Madigan spielt die, noch nie von der Frau gehört. Aber ich muss, also ich glaube, du kannst den Film doof finden, was auch immer. Aber die Performance ist geil. Und die ist, ich glaube, ja, auch so... Ja,
die Figur ist kultig jetzt schon.
Kultig, ich wollte gerade sagen, die wird in die Horror-History halt eingehen. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, das pusht den Film einfach nach oben. Und ich finde das so bemerkenswert, dass du einen Film vermarkten kannst, 200 Millionen einspielst, ohne die geilste Figur irgendwo zu droppen in einem Trailer oder auf dem Plakat. Weil ich wusste nichts davon. Mich hat das eiskalt erwischt, dass da plötzlich so, als die da im Wald sitzt... Wer ist denn das jetzt so, weißt du? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war ein bisschen positiv perplex.
Ja, die ist natürlich schon sehr besonders in ihrer Art, aber hat mich jetzt nicht so abgeholt, wie das bei dir der Fall ist. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, oh krass, das geht jetzt hier in die Annalen des Horrors irgendwie als krasser Charakter ein. Was mich auch zu meinem zweiten Kritikpunkt bringt, und damit habe ich einen Throwback zu dem, was Berg vorhin gesagt hat. Ich habe halt damit nicht gerechnet, dass halt ja auch so eine am Ende ziemlich schnöde Hexenverfluchungsauflösung kommt. Ja. Und das fand ich halt, hat den Film für mich dann richtig runtergezogen, weil ich bis dahin komplett drin war und irgendwie war ab da für mich die Luft irgendwie raus. Ich fand auch ihre Performance an sich fand ich schon gut. Ich fand sie aber ehrlich gesagt nicht richtig krass bedrohlich. Also hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Und dann habe ich ja schon gehört, dass das Ende auch wieder so in den Himmel, so wir haben ja sowas wie bei The Substance und so, da war ich dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, hat das Kino dann auch einmal gesagt, krass, ein bisschen Lacher hier und ein bisschen entsetzt da. Aber ich sag mal, ja, war halt ganz nett. Aber im Großen und Ganzen hat mich der Film dann ab dem Twist irgendwie so ein bisschen verloren. Und das dann gekoppelt mit dem Nicht-Auserzählen der einzelnen Charaktere, die ich fast interessanter fand als das eigentliche Mysterium, macht's dann für mich insgesamt nur zu einem guten Film, weil er halt, wie Berg gesagt hat, perfekt inszeniert ist einfach. Der ist super gemacht, der sieht klasse aus, der hat tolle Schauspieler und ja, auch eine tolle Prämisse, aber hinten raus ist der für mich nicht rund.
Ja, vor allem auch inszenatorisch, wenn halt die Kinder dann gesteuert werden und sie jagen. Also das ist inszenatorisch eine absolute Wonne, da habe ich nur gefeiert. Das fand ich richtig geil. So mit diesen Point-of-View-Kameras und wie die Kinder einfach durch irgendwelche Fenster durchballern und dort wie Berserker einfach von A nach B hinterherrennen, um die dann wirklich zu fangen und zu zerreißen. Das fand ich schon cool. Also das hat echt Spaß gemacht. Das mochte ich schon gerne. Aber ja, am Ende des Tages ist es eben genau das. Das ist aber, wie gesagt, bei Bring Her Back schon mein persönliches Ding. Wenn die Auflösung am Ende ist, wir haben hier auch wieder Voodoo am Ende, ja, fein, okay.
Das ist so interessant, auch weil wir heute ja über viele Sachen gesprochen haben, was Horrorfilme angeht. Das hat sich ja so ein bisschen thematisch durch den Cast gezogen. Auch nochmal deine Einschätzung zu Hereditary. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch ein bisschen mehr Horrorfilme schaue und vielleicht auch schon länger bewusst, dass ich gar nicht so sehr darauf achte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was die Auflösung ist. Für mich ist tatsächlich beim Horrorfilm der Weg wichtiger als das Ziel. Weil, da muss man ernsthaft sagen, bei Horrorfilmen, die Twists, es gibt keine mehr, die nicht da waren. Und ne, also das ist so wie bei Man, das war ja ähnlich. Ne? Da hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, so mega packender Film, aber das Ende. So, und das ist immer das Gleiche, so, also, na klar, die provozieren das ja auch. Weapons weiß das ganz genau und ich musste am Ende, also bei Weapons habe ich mehr gelacht im Kino als bei Kanu des Manitou, was ich bezeichnend finde, auch, dass der in die Richtung so gut funktioniert. Aber es war mir am Ende egal, ob das Aliens, ein Voodoo-Zauber oder Frankenstein oder Dracula waren. Es hätten noch alles Vampire sein können. hätte ich dem Film jetzt tatsächlich nicht so sehr angeeignet, weil ich finde, dass der Aspekt der Logik ist nicht das, was mich an einem Horrorfilm, also ich adaptiere das immer sehr. Also ich, wisst ihr, was ich meine? Ich nehme das Grundmotiv von Bring Her Back und überlege, wie würde ich in dieser Situation reagieren oder was macht das mit mir psychisch oder wie, also ich, was ist dieses seelische Drama, was diese Frau durchleiden muss, und überlege mehr in diese Richtung, als zu überlegen, warum will sie das überhaupt tun? Und das ist doch total unlogisch. Und es ist super interessant, dass das euch und wahrscheinlich auch vielen anderen Menschen so ein bisschen dann den Film verhagelt. Soweit habe ich gar nicht gedacht.
Ja, aber das liegt eben für mich bei diesem Film auch ganz stark daran, dass ich einfach, wenn ich bin mit dem Ende schon nicht so zufrieden und ich könnte das vielleicht verschmerzen, wenn der Weg dahin halt mich unterhalten würde. Aber der Weg dahin, den fand ich halt furchtbar. Weil ich muss ehrlich sagen, ich mag das auch, wenn Filme diese Perspektivwechsel machen und mir aus der anderen Perspektive was anderes zeigen, was das ergänzt, was ich vorher gesehen habe. Ich finde ehrlich gesagt, das ist in dem Film nicht der Fall. Ich finde, ich sehe einfach dasselbe nochmal, bekomme fast haargenau die gleichen Informationen, die ich vorher schon hatte, und sehe es bloß einfach mal kurz aus einer anderen Perspektive. Ich finde, das erweitert aber die Szenen eigentlich so gut wie nie. Ich hatte einfach das große Problem, dass ich alles dreimal sehe und nirgendwo ein Aha-Effekt für mich dazukommt.
Ja,
ich finde eben gerade genau das. Ja. Ja, ich finde eben gerade genau das, was ich mir von solchen, von einer Art, einen Film so zu machen, erhoffe, nämlich, dass ich dann bei der zweiten Sicht dann was sehe, was ich da nicht gesehen habe, und das jetzt anders einordne und dadurch eine ganz andere Kurve im Kopf nehme. Das passiert ja nie, und deswegen fand ich das eben so langweilig, weil ich es alles dreimal sehe, ohne dass es einen Mehrwert für mich bringt. Und wenn dann hinter diesen ganzen Durchgequäle durch das x-te Mal Sehen von dem gleichen Scheiß die Auflösung ist, dass es irgendeine Oma mit einer Voodoo-Puppe gibt, dann bin ich halt irgendwie einfach nicht abgeholt.
Ja.
Ja, also.
Steven.
Ich sehe es halt. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich fand halt einfach sie als Lehrerin und dann ihn als Vater, fand ich super interessant, und ich fand schon, dass diese einzelnen Stränge mir halt die Charaktere an sich näher gebracht haben, aber mir fehlte dann halt vielleicht auch so ein bisschen dieser Schwung zu dieser ganz großen Auflösung, die mir irgendwie zumindest so ein Funken an Neuem oder an Kreativem irgendwie anbietet. Und wie gesagt, ich war dann irgendwie total enttäuscht, und es gab halt auch so eine Szene, wo ich dann halt, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum heißt der Film eigentlich Weapons? Das wird ja irgendwann auch erklärt, und fand ich dann auch schlüssig. Und hier wäre dann nochmal eine Frage an euch: Hat denn auch zum Beispiel diese Einblendung des Gewehrs über dem Haus in dieser einen Vision, die er hat, irgendeine Art von Mehrwert, weil ich so dachte, oh krass, jetzt ist da dieses Gewehr, und was hat das denn zu bedeuten? Und es wird überhaupt gar nicht aufgegriffen, es hat gar nichts ausgesagt. Das fand ich, also man hätte so viel mehr irgendwie aus dieser Grundprämisse machen können, wenn man halt einfach nicht so eine Voodoo-Hexe da ans Ende gestellt hätte. Und das ärgert mich so extrem.
Ja, da hat er einen roten Hering gelegt, ne? Also ich glaube, da, also ich fand's auch, mich hat's mehr verwirrt im Nachgang, weil es definitiv, ich meine, es ist eine Interpretation des Films, aber der Film greift es selber nicht mehr auf. Da gebe ich dir recht, hätte man dann auch unter dem Aspekt weglassen können. Das war eher so, guck mal, man kann das auch so deuten. Ich möchte zwei Szenen noch kurz hervorheben.
Okay.
An denen ich auch kurz vielleicht klar machen kann, wie warum der Film für mich, trotzdem ich eure Mängel auch sehe und viele Schwächen auch teile, dass der gut funktioniert in seinem Genre. Und zwar hat Zach Gregor es irgendwie geschafft, Szenen, die eigentlich langsam sind, die am Anfang gar nicht bedrohlich wirken und die aus einer gewissen Komik heraus dann aber trotzdem mir die Haare haben zu Berge stehen lassen. Das war einmal in der Szene, wo Justine im Auto saß und dann diese Mutter da rauskam. Da dachte ich am Anfang, das ist ja albern. Und am Anfang, dann dachte ich mir so, jetzt wird's unangenehm, scheiße. Und dann gehen sie halt weg. Das fand ich dann ein bisschen schade, aber da dachte ich, okay, das ist wirklich gruselig. Und die zweite ist, was ist denn bitte mit Benedict Wong, Leute? Was ist denn das gewesen an der Tankstelle? Weißt du, Erst hat sich das halbe Kino bepisst, guck mal, der Typ dort. Und dann rennt, aber ab einer gewissen Schwelle wurde es unangenehm und gruselig. Und dann waren wir plötzlich im Zombie-Bereich und ich dachte mir so, okay, wo kommt denn das jetzt her? Aber ich muss sagen, das hat einfach an sich in der Szene für mich sehr gut funktioniert, weil es so unverhofft war.
Aber es ist eine perfekte Überleitung jetzt gerade für mich. Ich will nämlich auch noch zwei Aspekte nennen. Abgesehen mal davon, wie ich gerade so schon viel beschrieben habe, wie ich so Horrorfilme wahrnehme und sowas, sind einfach meine Präferenzen bei Horrorfilmen entweder wirklich dieses krass psychologische, vielleicht sogar noch komplett ohne Übernatürliches, was dir auf die Magengrube geht. Das mag ich halt super gerne. Siehe zum Beispiel Midsommar. So. Oder es ist eben was, was den Spagat schafft zum Komödiantischen. Siehe dieses Jahr, auch dieses Jahr, The Monkey, der halt so bitterböse, zynisch, schwarzhumorig und kreativ dabei ist, dass es einfach nur Spaß macht und trotzdem halt echt Horror und düster ist. Und so war ja hier das Finale des Films. Und deswegen mochte ich das auch. Und diese beiden Szenen, die du gerade beschrieben hast, die schlagen nämlich genau in diese Kerbe. Mhm. Im ersten Moment denkst du dir, ja, ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Und dann so denkst du, okay, ist aber krass durchgezogen. What the fuck? So, das ist bei beiden Szenen der Fall gewesen und eben auch am Ende. Und das ist das, was ich wirklich irgendwie dann besser wertschätzen kann und was ich auch mag. Also wenn der ganze Film diesen Ton gehabt hätte, dann hätte er mir wahrscheinlich deutlich besser gefallen.
Mhm. Interessant, ich war ja von The Monkey leider dann sehr enttäuscht, weil das für mich einfach nur ein künstlerisches Final Destination war. Aber ich weiß,
ja, was ja, du... Ich war ja auch ein bisschen enttäuscht, aber ich fand ihn eben inszenatorisch und vom Ton her total brillant. Ja, da muss ich sagen, das war
er
mega.
Er committet sich auf jeden Fall darauf, dass er eine Horrorkomödie ist die ganze Zeit. Das stimmt und da muss ich dir recht geben oder euch recht geben. Weapons kann man vielleicht vorwerfen. Der Film ist überambitioniert und kann sich nicht so richtig entscheiden. Und vielleicht ist er deswegen aber auch so ein Mainstream-Produkt, weil er eigentlich nie in einer Ecke richtig steht. Der ist weder richtig krass derb, der ist weder richtig lustig, der ist weder zu gruselig, der ist weder zu family. Der ist irgendwie, das ist so ein Konglomerat aus vielen Horror-Aspekten, die trenden, aus einer Erzählweise, die trendet, aus Figuren, die einfach nachvollziehbar sind. Und das alles irgendwie zusammengerührt und mit einer geilen Mystery-Prämisse verkauft. Ja.
Und jetzt mal noch ein Aspekt. Wir sind im Spoiler-Teil. Ich darf das mal so wirklich Real Talk. Ich kann wirklich vieles akzeptieren, was in Filmen passiert. Und die Logik darf für mich gebeugt werden. Aber es gibt Grenzen. Und dass am Ende die Lösung des Ganzen ist, dass die verschwundenen Kinder im Keller vom Haus des Kindes sind, was nicht verschwunden ist. Das fällt mir wirklich schwer. Also da hätte ich, ehrlich gesagt, wenn ich Polizist wäre, ich hätte dort als allererstes gesucht. Ganz ehrlich.
Das Lustige ist, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Jetzt weiß ich, warum er bei dir nicht gut funktioniert hat. Ja, du hast
jetzt mal wirklich.
Ja.
Es ist schon hart dumm.
Hart dumm, ja.
Ja, wollte ich nur loswerden. Denk da mal drüber nach.
Ja. Denk da mal drüber nach.
Mach mal. Ja, Steven ist eingepennt. Wir müssen raus hier.
Ach so, naja, gut.
Was, ja? Ich? Was? Ich bin noch da. Alles gut? Nein.
Ja.
Es hat doch sehr viel Spaß gemacht, den Film mal jetzt komplett auseinanderzunehmen. Und es ist doch immer toll, wenn wir vor allem so verstreut sind, so ein bisschen. Ne? Wir haben dann halt Sandro auf der einen Seite, Berg auf der anderen. Ich bin irgendwo in der Mitte. Hätte gern den Mo noch dabei gehabt, weil der scheint den ja richtig abzufeiern. Und hat ja schon angekündigt, dass er den Ende des Jahres nochmal bespricht. Also dementsprechend können wir uns ja schon denken, in was für einer Folge er das dann nochmal aufgreift. Und mal gucken, was wir dann da nochmal herauskitzeln können aus dem guten Mo.
Das Plädoyer zum Film, das hört ihr sicherlich noch. Es ist auf jeden Fall interessant, um das nochmal, um die Klammer nochmal zu schließen, was der Horrorfilm dieses Jahr gemacht hat. Berg, guck noch, Woman in the Yard. Unbedingt.
Ja, ist ein den habe ich auch ganz, ganz heiß auf der Liste, ja. Ja.
Und
ja, ja.
Welchen Film könnte ich jetzt noch Steven empfehlen? Horrorfilm dieses Jahr? Nosferatu, falls du noch nicht gesehen hast. Ist er auch von diesem Jahr. Und Sinners. Steven guckt Sinners, die beste Musikperformance-Szene des Jahres.
Na gut, also Sinners wird definitiv laufen. Nosferatu gibt es ja, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, gerade auf Wow.
Genau.
Ja. Also von daher ist das... Was würde denn meine Frau zu Nosferatu sagen?
Guten Tag.
Guten Tag, Herr
Graf, ich begrüße Sie. Wollen Sie eintreten? Oh, böser Fehler.
Scheiße.
Naja, gut.
Oh Mensch, Jungs, ihr wisst ganz genau, wie ich das meine. Berg, ist das was?
Ich glaube, der ist ihr nicht blutig genug.
Ach so. Deswegen habe ich auch gerade überlegt, ich glaube wirklich, für sie ist Bring Her Back... also
da auf jeden Fall die bessere Wahl.
Die bessere Variante,
aber
ja.
was ich sehe, die letzte Szene oder also dieses berühmte letzte Bild von Nosferatu, das als Gemälde ein kleines bisschen in Jugendstil sehe ich in eurer Wohnung an der Wand.
Oh, da könnte man okay, aber auch das letzte gut. Bild von Bring Her Back nehmen. Die sind sich gar nicht so unähnlich, wenn ich mal drüber nachdenke.
Ja. Tatsache.
Jetzt muss Steven beide gucken. Oh, wir sind aber auch...
Ja, ihr seid so eine Schweine, ey. Wirklich, ey.
Ja, aber nicht Robert, das ist schwierig. Also da gerade dieses Jahr, ne?
Merkt ihr da draußen, was sie mit mir machen? Das sind so eine manipulativen Säcke, ey. Wirklich, ey.
Wir kennen einfach die Knöpfe bei dir und wir hämmern da gnadenlos drauf rum.
Ey, ich bin so einfach zu lesen, ey. Wie so ein...
Steven, ich mach das wieder gut. Ja. Du guckst dir Nosferatu einfach an oder und, Bring Her Back. Und ich guck mir dann für schön Kill an.
Yes! Musst du unbedingt machen.
Da hatte selbst ich Bock, stimmt, habe ich letzte Folge gesagt. Habe ich zwar noch nicht geguckt, aber wird hoffe ich, schaffe ich noch.
Ja. So ein geiler Film, so geil.
Den gucke ich gerne. Vielleicht, wenn diese Folge kommt, habe ich den vielleicht schon geguckt. Den, wir machen einen Ausflug zu meinen Eltern jetzt. Und da brauchen wir auf jeden Fall einen schönen Klopperfilm. Und Das könnte er sein. Aber ich weiß es nicht, mein Vater könnte ihn schon geschaut haben, weißt du, das ist immer so eine Sache.
Aber wenn ein Prädikat auf diesen Film zutrifft, dann ist es auf jeden Fall ein schöner Klopperfilm. Also das muss schöner. Man einfach mal festhalten.
Ja. Schöner Klopperfilm. Damit gehen wir raus. Ich danke euch beiden. War schön. Ihr da draußen auch. Lasst uns gerne eure Meinung zu allem wissen, was wir heute so gedroppt haben. Vor allen Dingen eure Meinung zu Weapons könnte durchaus interessant sein, aber...
Und zu War of the Worlds, bitte. Ganz wichtig.
Ja, genau.
Meisterwerk.
Gerne auf Discord mit diskutieren, mit dazukommen. Das macht Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich sag bis dahin mal tschüss, ciao.
Steve, jetzt wollte ich dir extra... Naja, und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Ach, deswegen heißt Macht das Discord. Also, weil man da diskutiert. Oder was?
Vielleicht.
Ich weiß es nicht. Schreibt uns das auch in Discord.